in so einem Waggon, so einem Viehwaggon, waren so ungefähr 50 Frauen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was, wie. Das sind doch Frauen, ja, monatlich. Kein Wasser, Hitze. Also das war Juni, es war im Juli-Monat. Die große Hitze. Und dann überall haben wir gestanden. Hier und da hat man Wasser gegeben. Naja, ungefähr einen Monat waren wir unterwegs bis nach Novosibirsk.
Man hat sich um nichts mehr gekümmert, nur hat man gedacht, was wird weiter? Die Frage war immer, was wird weiter? Man hat gespannt und dann war man auch schon von dieser betäubt, von dieser, vom Gefängnis aus schon. So war man so wie, war alles so fast egal. Man konnte ja nichts tun für sich und war so ausgeliefert.
Juden, Russen, Ukrainer, Polen, zwei, drei. Die waren auch so nah zusammen, ja, so saßen so zusammen. Hier und da hat jemand was erzählt, was gelesen, gefragt, gesprochen, probiert, ja, die Atmosphäre ein bisschen zu lindern. Aber im Durchschnitt haben alle geschwiegen. Alle geschwiegen. Oder wenn ein Kind war irgendwo, sie können sehen, wo das Kind, Mütter, natürlich, was das Kind macht.
Wir standen mitten in der Wüste oder in einer Steppenwüste und es war furchtbar heiß und es gab kein Wasser. Und ich sah, wie sich die Wachsoldaten besprengten sich mit Wasser und planschten da. Und ich sah es mit meinen eigenen Augen, aber uns gaben sie schon keinen Schluck mehr. Und fütterte man uns mit rostigem Hering aus dem Fass, einfach eingelegt in das Fass, und der war schon rostig. Und mit diesem Hering, mit diesem salzigen Hering, wurden wir gefüttert. Das war unser, natürlich überall, Durchfall überall. Also es war schrecklich, in welchem Zustand wir dann waren. Und eine Woche standen wir so, warteten. Das war die allerschlimmste Woche.
Nach teils monatelanger Untersuchungshaft in engen, überfüllten Gefängnissen kommen Josephine Stephan, Nora Pfeffer und Eleonora Leibrand auf Transport. Die drei Frauen gehören zur deutschen Minderheit in der Sowjetunion. Den gleichen Weg gehen in den 30er und 40er Jahren nach vorsichtigen Schätzungen mehrere Millionen Frauen. Die Anklagen der sowjetischen Geheimpolizei NKWD sind konstruiert, die Strafen drakonisch. Die als 17-Jährige verhaftete Eleonora Leibrand bekommt 5 Jahre, Nora Pfeffer 10 Jahre Lagerhaft. Josephine Stephan kommt mit 5 Jahren Verbannung davon. Im Frühjahr 1938 sitzt Hilda Schlegel in einem Gefängniswaggon. Ihr Vergehen: die angebliche Mitgliedschaft in einer faschistischen Organisation und antisowjetische Agitation. Das Urteil: 10 Haftjahre.
Dann sind wir gefahren, erst von Marubel, gefahren nach Artjomusk, von Artjomusk nach Charkow, und von Charkow kamen wir dann schon auf diese Etappe vollständig, wohin, nach Archangelsk. Sind wir da gefahren. In einem Zug, wo diese, ja, alles, das heißt vorne, alles zu, mit diesen Gitter. Und da waren wir da gesessen, wie die Affen rausgeschaut aus diesem Gitter. Ich war voll mit Geschwür. Ich weiß selber nicht, ich war voll, dass ich sitzen nicht liegen konnte. Die Hände, der ganze Körper, alles war voll mit Geschwür.
Schrecklich war das, und auch ja, der Geruch und alles. Ja, wenn man so neben, waren doch nicht alle, manche, die älter waren, war es ja normal, die waren ein bisschen unzufrieden. Besonders die waren in Wechseljahren, diese eine, die das sind, die dachte, nein, die Frau, ich dachte, die wird verrückt. Die hat geweint, die war so durcheinander, das Kind zu Hause so geblieben. Ein Mann war, der war weg, den haben sie halt totgeschlagen gehabt. Denn die hat die ganze Zeit ihn geschickt ins Gefängnis und hat seine Wäsche zurückbekommen, alle immer im Blut. Und das, damals war sie, das hat sie mir erzählt, sag ich, das kann doch nicht sein, sagt sie, ja. Sag ich, und das haben sie gegeben, ja, sagt sie, das haben sie gegeben. Und dann hat sie sich beklagt. Und dann haben sie sie wahrscheinlich deswegen, ich weiß nicht, einfach genommen, eingesteckt, dass sie wegkommt, dass sie nicht stört.
Die Terrorpolitik der sowjetischen Führung unter Stalin verschont keine Nation der UdSSR. Die Masse der Gefangenen sind Russinnen und Ukrainerinnen. Nach dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom August 1939 deportiert man weibliche Häftlinge aus Polen, den baltischen Staaten und anderen okkupierten Gebieten Richtung Osten.
Und da fuhren wir durch Sibirien und da höre ich plötzlich, dass die Sonne geht unter, sehe ich Wald, Wald, Wald überall und auch so kleine Wiesen und dann wieder Wald. Und da höre ich plötzlich von weitem Harmonika und Gesang. Man singt solch ein schönes russisches Lied. Das ist mir bis jetzt im Gedächtnis geblieben. Und so groß war das Verlangen, hinauszukommen, auch dort in die Freiheit.
Ich habe mich um niemanden, nicht um mich, nicht ich, ich habe mich nicht gekümmert um niemanden. Ich schaute entgegen der Zukunft und weiter weiß ich nicht. Ich wollte nur, dass die Mama weiß, wo ich hinkomme. Das war noch bei mir im Kopf eins nur. Und natürlich, wo komme ich hin? Oder nach Sibirien, oder nach, wusste ich ja gar nicht, wo ich hinkomme.
Viele haben was Sachen mit, haben gegeben, ja, haben mitgeholfen. Doch, ich, also was mir so im Gedächtnis geblieben ist, niemand hat gestritten. Und sitzt auf meinem Platz. Warum hast du so viel Platz, wie es manchmal in solcher Lage manchmal vorkommt? Aber hier nein. Dann wurden wir ausgeworfen. Das Gefängnis war weit vom Bahnhof. Da waren die alle da, ja, die NKWD, diese Polizei, Miliz oder wie sie da heißen. Waren sie alle da mit Hunden und natürlich, also ungefähr zwei Kolonnen waren Frauen und dann war es unendlich viel Männer.
Der wochenlange Transport findet in Transitgefängnissen oder Lagern eine Unterbrechung. Transitstationen sind Kreuzungen und Weichen, über die die Häftlingsströme in die verschiedenen Lagerkomplexe des Landes reguliert werden. Meist sind diese Haftorte hoffnungslos überfüllt. Alle Haftlager unterstehen im Auftrag der sowjetischen Regierung der Moskauer Hauptverwaltung Lager. Deren russische Abkürzung lautet Gulag und ist seit dem Erscheinen von Alexander Solschenizins Buch zum Synonym für das Lagersystem schlechthin geworden. In Moskau erlässt man 1939 und 1947 spezielle Instruktionen zum Regime der Unterbringung, die das Leben der Häftlinge in allen Lagern regeln. Erleichterungen für Frauen sind nicht vorgesehen. Besserungsarbeitslager lautet die offizielle Bezeichnung der Haftorte. In allen Teilen der Sowjetunion gibt es Lager, die schwersten im hohen Norden und fernen Osten. Frauen leiden nicht nur unter den materiellen Existenzbedingungen, die zu allen Zeiten völlig unzureichend waren. Obgleich die Frauen in verschiedenen Lagern inhaftiert waren, ähneln sich ihre alltäglichen Erfahrungen.
Außen, da war ein Zaun und ober dem Zaun waren dann die Stachelträger. Und in jeder Ecke waren diese Wachtürme, ja, also vier Wachtürme waren, die aufgepasst haben. Und dann sind sie aber mit den Hunden sind sie immer da rumgegangen. Tag und Nacht. Es gab auch Lager, wo bis 1000 Menschen waren. Und es waren auch wenige waren. Ich war in einem gemischten Lager. Baracken waren immer gemacht aus Holz. Und in einem Ende war ein Ofen. Ein ganz kleiner Ofen, mit Holz wurde angeheizt. Na, da kann man sich vorstellen, dass das warm nicht war. Am Tag hat man gearbeitet, aber die Nacht konnte man nicht schlafen. So viel waren dort die Wanzen drin, das war schrecklich. Die konnte man gerade so mit der Hand nehmen und rausschmeißen. Und dann eine Zeit, das war 39. Jahr, da waren solche Ratten. Die haben mit uns unter einer Decke geschlafen.
Lager, конечно, когда заходишь в зону, в жилую, где ты живешь, это, конечно, было очень-очень печальное зрелище. Жили мы в бараках.
Das Lager bot einen sehr traurigen Anblick. 100 bis 120 Personen in einer Baracke. Hölzerne Pfosten und Bretter in Etagen, auf denen wir schliefen. 1936 bis 37 errichtet und schon baufällig und voller Wanzen.
Alle Lager waren überfüllt. Wir lebten in großen Zelten in diesem Winter. Und da waren zwei kleine eiserne Öfen. Und wir trockneten alle um diese Öfen unsere Fäustlinge, unsere Socken, unsere Filzstiefel, alles an diesen Öfen. Und es gab einen Gestank von all dem. Und einiges verbrannte dort und brannte an oder wurde versenkt und so weiter. Also die zwei Öfen. Aber dann wurde es ein bisschen warm und dann schlief man endlich ein. Und der Kopf hier an die Plane oder so. Und es kam vor, dass am Morgen, hopp, ich kann den Kopf nicht heben. Die Haare waren, die waren nass geworden wahrscheinlich. Und dann waren sie angefroren. Die waren angefroren schon.
Nonna Cekanova kommt 1945 in ein Lager im hohen Norden. 3 Jahre Zwangsarbeit in Deutschland hatte sie schon hinter sich. Ihr Verhängnis: auf Druck der Gestapo nahm sie an einer Propagandafahrt durch ihre Heimatgegend teil, um neue Arbeitskräfte für Deutschland anzuwerben. Das sowjetische Gericht erkannte ihre Minderjährigkeit als strafmildernd an und bestrafte die dann 21-Jährige mit 5 Haftjahren. 25 Jahre erhält 1947 wegen Verrat der Heimat die russlanddeutsche Irmgard Klein. Sie und ihre Mitgefangenen werden einfach in einem Wald abgesetzt. Die Frauen sollen sich ihr Lager selbst bauen. Die ersten Monate schlafen die Häftlinge in Erdlöchern unter dünnen LKW-Planen.
Rundgelaufen, dass wir nicht erfrieren. Wie es hell geworden ist, hat man uns eine Axt und eine Säge gegeben, den Wald gegangen. Und dann haben wir Bäume abgeschnitten und so. Dann fing es auch an mit die Bäume, die Haut runter, wie sagt man, schälen, ja. Geschält. Und zuerst haben wir uns eine kleine Küche aufgebaut, wo sie da kochen konnten. Da haben sie auch sowas gebracht, da, so ein Herd zum Kochen. Und für uns haben wir uns vom Baumstamm, nicht so sehr dicken, haben wir uns so abgesägt, so mit der Axt ein Loch reingemacht. Das war unser Geschirr zum Essen. So haben wir uns dann aufgebaut eine Küche und auch eine Baracke. Und ging's. Bis 1949, so haben wir da gelebt in dem Wald.
Die Frauen sind meist in Lagern untergebracht, in denen Barackenzonen für männliche und weibliche Gefangene existieren, getrennt durch Stacheldraht oder Bretterzäune. Der Tagesablauf und der Alltag ähneln sich in allen Lagern und zu allen Zeiten.
Morgens früh müssen wir raus. Früh morgens haben sie uns, ist sie gekommen, der Brigadier, und hat uns alle aufgeweckt und gleich raus. Und nach dem Frühstückessen, also dann mussten wir auf Arbeit. Organisiert natürlich. Wir Frauen sind aus unserem Barack raus, die Männer sind aus ihrer raus, bis an die Wachter da, ja. Und dort hat man uns gezählt. Naja, dann wurde man geschickt auf Arbeit, ja. Dann jeder, wo er hingeschickt wurde, einen Tag über gearbeitet. Aber alles unter, mit einem Wächter oder Strelok, wie man sagt. Tag über gearbeitet und dann der Abend wieder zurück, dann wurden wir wieder gezählt. Und manchmal kam es auch in der Nacht vor, dass man so einem raus, muss man da stehen, haben sie einem gezählt, vor der Baracke. Muss man den Namen sagen, der Vorname.
14 Stunden arbeiten war nicht so schlimm, bis wir an der Zone kamen, die Zählerei da. Und wenn Frost war, dann zählen sie, wir stehen so schon immer zu fünf, zählen sie, einer fehlt, dann passt das wieder nicht. Und dann stehen und verfrieren bald. Dann haben wir manchmal 2-3 Stunden nach vorne gestanden, wie viel Zeit denn vergeht und wie viel bleibt dann noch zum Essen und sich zum Waschen und zum Schlafen.
Die Haftordnung ist streng und lässt den Gefangenen wenig Spielraum. Offiziell fordert die Moskauer Instruktion von 1947, gar die Menschenwürde der Gefangenen zu achten. Die inhaftierten Frauen machen jedoch mit ihren Bewachern meist andere Erfahrungen.
Immer nur vorausschauen, Kopf runter, nicht nach der Seite, nicht nach vorne und Schritt. Immer zu fünf, der Reihe. Man durfte nicht an die Seite schauen, man durfte nicht husten oder lachen, dann hinlegen, aufstehen, ob da Dreck war oder nicht Dreck war, rein. Ich weiß nicht, 2 Jahre habe ich jeden Tag geweint und dann ist das Weinen vergangen. Keiner konnte mehr weinen. Ob wir da am Dreck gelegen haben, nass, und dann in die Schacht gegangen sind, keiner hat geweint. Wir sind dann gelegen, aufgestanden, wieder weitergegangen.
Eine schon ältere Frau wollte zum Strohschieber hinlaufen und sich den Sack füllen mit frischem Stroh. Und gleich haben sie sie erschossen. Als Flucht. Sie erschossen und haben sie uns vor das Tor gestellt. Und 3 Tage lag diese Frau tot vor dem Tor. Also, dass wir wissen, dass wir nicht flüchten dürfen. Das hat ja niemand, dass sie vertraut. Und der Mann, der sie, ein junger Kerl, hat 200 Rubel bekommen und eine Uhr geschenkt für das. Und das hat man uns immer, wenn man uns gezählt hat, uns immer das alles erzählt. Also wenn ihr fortläuft, dann ein Schritt links oder rechts, dann bist du auf der Flucht. Das war so schrecklich. Ich kann mir jetzt noch denken, wie die Frau die Hand da so auf dem Wagen so gelegen hat. 3 Tage war sie vor dem Tor.
Конечно, в лагере человек, особенно женщина, он был совсем бесправный. Еще мужчины как-то могли там что-то там, голос поднять, может быть, что-нибудь требовать. А для женщин это было...
Die Häftlinge, besonders die Frauen, waren ohne jegliche Rechte.
Никому мы не нужны были. Обзывали всегда нас, и мужчины лагерные.
Die Männer konnten vielleicht noch irgendwie die Stimme erheben. Aber für die Frauen war das völlig unmöglich. Niemand hat auf sie gehört. Im Gegenteil, sie wurden noch zusätzlich als Faschisten beschimpft, weil sie in Deutschland waren. Die Lagerwache hat uns nie in Ruhe gelassen und ist immer auf uns abgesehen.
Обыск начинали вдруг делать, приходит, начинает все эти вещи переворачивать.
Es wurden immer wieder kompromittierende Dinge gesucht, ob nicht jemand einen konterrevolutionären Aufruf verfasst hätte. Immer wieder wurde uns deutlich gemacht, dass wir rechtlose Menschen sind.
И нам, значит, показывали, что вот вы, мол, сидите, и вот вас нужно... Вас нужно все время нервировать, вас нужно держать в узде, чтобы вы тут не разжирели в лагере на этом пайке.
Alle 3 Wochen haben sie die Bewachung geändert. diese Soldaten, die uns bewacht haben. Und ich habe es einmal zugehört beim Putzen. Ich habe bei ihnen geputzt, wie sie die aufgepeitscht haben gegen uns, was wir Verbrecher sind, die politischen. Also es war schrecklich. Dann haben sie diese jungen Soldaten aufgepeitscht, wenn die denn kamen. Dann waren die wie die Tiere auf uns immer. Also es war schrecklich. Und so ungefähr 3-4 Wochen waren sie dann. Dann haben sie schon gesehen, dass wir ruhig waren und gearbeitet alle haben. Da waren sie schon ein bisschen ordentlich. Dann haben sie die weg, wieder frische. Und so ging das die ganzen Jahre.
Abscheulich waren der Natschalnik-Regime und der Natschalnik-NKWD. Aber die anderen, die waren nicht hochnäsig. Die waren nicht hochnäsig. Und besonders den politischen gegenüber nicht hochnäsig. Und einer sagte mir einmal, denkst du, ich weiß nicht, dass die politischen unschuldigen Menschen sind, hat er mir einmal gesagt. Also es gab auch menschliche unter ihnen.
Der Natschalnik, der Chef Regima, ist für die Durchsetzung der Haftordnung verantwortlich. Renitente Häftlinge werden gemaßregelt mit Karzer oder Straflager. Auch der Natschalnik bzw. operative Bevollmächtigte des NKWD ist auf der Suche nach aufmüpfigen Gefangenen. Schwere Verstöße gegen die Haftordnung werden verfolgt und mit Haftverlängerung oder Erschießung geahndet. Verführte Spitzel und willfährige Denunzianten sind bevorzugte Werkzeuge.
Unseren Leuten und den Gefangenen hat man so ziemlich schwache Menschen ausgewählt und hat sie in das dritte Häuschen, haben wir gesagt. Das ist das Häuschen, wo die NKWD saß und wo der allerschrängste, allerschauerste Mensch saß. Die haben uns also gequält. Wir sollen auf die andere etwas sagen. Erst hat man gehört, was er macht, was er spricht, mit wem er sich abfindet, was er vielleicht macht, er etwas ungerecht und gegen das Gesetz.
Dann rief mich plötzlich zu sich der Oberpolnomocene, dieser Vertreter des NKWD, ruft mich und bietet mir an, zu denunzieren. Ja. Sehen Sie, wenn Sie etwas hören oder etwas, Sie sind doch nicht gegen die, also wenn Sie etwas Antisowjetisches hören oder so, wir wissen genau, dass Sie mit Ihren 10 Jahren und mit Ihrem Paragraphen 5810, das sind alles ehrliche Menschen, sagt er mir. Ja. Und dass Sie dann das machen werden. Und ich sage, wissen Sie, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich nicht verhaftet worden. Dann hätte ich meine 10 Jahre nicht gekriegt. Ich kann das nicht. Ich weiß, Sie brauchen solche Leute. Aber ich bin das zu so etwas nicht fähig. Suchen Sie sich jemand anderen.
Dann hat man angefangen, also ziemlich scharf uns bearbeiten. Wir waren schon in solcher Angst, dass wir uns nicht mehr sprachen. Jeder ging jedem aus dem Weg. Wenn du hinstehst und mit ihm sprichst, dann hast du etwas gehört. Meine Freundin eben, die Julia, die hat so scharf, hat man wahrscheinlich auf sie dass sie war gar nicht mehr ganz in Ordnung. Sie hat gesagt, bitte geh nicht mehr hin, ich kenne dich nicht mehr und du kennst mich nicht mehr. Wir sind fremd und weiter sehen wir und weiter sprechen wir niemals mehr zusammen. So, am Anfang habe ich es nicht verstanden, dann wo meine Reihe war, dann habe ich es verstanden.
Ну, паёк лагерный был очень скудный. Ну, ничего, выжили, ничего так. Потом уже в концу, уже к концу моего срока, даже...
Die Lagerrationen waren klein, aber wir haben es überlebt. Gegen Ende meiner Lagerzeit wurde die Brotration erhöht und das reichte dann.
После войны был очень скудный паёк. Питание было, если бы сейчас дали людям.
Aber zu Anfang, nach dem Krieg, war die Verpflegung sehr knapp. Und es waren Produkte, die heute niemand ansehen würde. Generell ungeschälte Kartoffeln, verdorbener Kohl.
Die Moskauer Lagerhauptverwaltung macht die Höhe der Verpflegungsration von der Arbeitsleistung des Häftlings abhängig. Der Grad der Erfüllung einer vorgegebenen Arbeitsnorm entscheidet, wie viel Gramm Brot jede Gefangene erhält und was in ihre Lagersuppe, die Balanda, kommt. Viele Frauen zerreiben sich im Kreislauf von schwerer Zwangsarbeit und Hunger.
Wer sein Brot hat gleich aufgegessen morgens, und er hat abends nur eine Suppe gehabt, und dann hat er geschaut, ah, du hast noch Stückchen Brot. Ich habe mir mein Brot immer eingeteilt, aus meinem Busen getragen, dass man abends dann auch noch was hat.
Несколько женщин, которые имели большие срока, и им не разрешалось работать на...
Einige Frauen hatten besonders lange Fristen und es wurde nicht erlaubt, dass sie zu leichten Arbeiten herangezogen wurden. Sie mussten unbedingt die allerschwersten Arbeiten verrichten. Die Dokumente, die sie betrafen, trugen extra einen roten Streifen. Das hieß, sie waren besonders gefährliche Verbrecher. Das bedeutete auch, dass die Wachen besonders auf diese Häftlinge achteten. Ihnen gab man die allerschwersten und erniedrigendsten Arbeiten oder draußen bei Frost.
Dann gibt es hier eine Norm. So und so viele Bäume muss man fällen. Die fallen rein in Schnee. Den Baum siehst du nicht. Der muss abgeästet werden, muss auch stabilisiert werden. Ja, und wenn du es nicht machen kannst, du bekommst abends fast nichts zu essen. Und dann war das schrecklich. Dann war ich schon wirklich ganz fertig und sehr krank. Man konnte nicht finden und stehen in dem Frost. Man musste immer arbeiten. Das nass geschwitzt hat man schon das oben das runtergezogen. Und dann 9 Kilometer mit dem langsamen Traktor in die Zone. Da waren alle steif wie Knochen. Dann haben sie runtergeholfen von dem Traktor da. Und dann musste man sich ausziehen und die ganzen Sachen da hin, war so ein Trockenraum, ein kleiner, die ganzen Sachen da rein. Die oberen sind ein bisschen getrocknet, die unten waren noch nur warm geworden, nicht getrocknet, aufgeweicht. Wieder anziehen und dann ging es wieder los.
Also ich habe die Schafe abends und morgens gezählt, wenn sie auf die Weide gingen. Ich habe das Brot verteilt, habe die Lebensmittel habe ich den Köchen ausgegeben. Musste ich sehr, sehr früh aufstehen, keine Uhr war nicht, da habe ich immer auf den Stern geschaut. Und wenn es wolkig war, dann habe ich den Stern nicht gesehen, bin ich um 2 Uhr Nacht aufgestanden. Und die Wolle wurde geschert und die Wolle abgeliefert. Und auch lebendige Schafe wurden abgeliefert und so ging es. Also, abends fehlten uns mehr als 200 Schafe. Und weg. Und wir verantworten. Wenn wir die Schafe nicht finden, dann habe ich noch ein Paragraph. Dann bleibe ich hier wieder. Das war so schrecklich. Wir haben sie 3 Tage gesucht. Auf Pferden, zu Fuß. Und dann waren sie irgendwo zusammengepresst in einer Tiefe drin. Waren sie alle waren sie. Das war wieder 3 Tage, wieder so ein schrecklicher, eine Angst, wieder hier zu bleiben.
Das Essen war ein bisschen Krautsuppe, ab und zu waren Krautblättchen drin. Und die ganz guten Brigaden, die mehr als 100% ausgearbeitet haben, die bekamen dann noch so einen Löffel, diese Hafergrütze dazu. Und das war alles. Und Brot haben wir 600 Gramm bekommen.
Ich habe es immer gegessen. Und das, was übrig geblieben war, da dachte ich, das lasse ich auch morgen früh. Oder nehme ich es mit auf Arbeit. Da habe ich das in den Kopf reingelegt. Ja, aber meinen Sie, ich konnte einschlafen? Nein. Ah, noch ein Stückchen. Ich wieder hingelegt. Ah, noch ein Stückchen. Bis es an war.
Die anderen, wenn ich geschaut habe, die Eltern, wie die ausgesehen haben, die Skelette. Und ich ich weiß nicht, ich war immer noch so menschlich anzuschauen. Wie ich die gesehen habe, wie wir da dieses Bad uns aufgebaut haben, konnten uns da waschen. Dann habe ich oft geweint, denke ich, mein Gott, was ist von diesen Frauen, da waren ja auch Ältere dabei, von den Frauen geworden.
Man hat die Schafe bestohlen, die Kühe bestohlen und wo man konnte, die Pferde. Man hat sich von den Schafen, war der Hafer, wurde so vermahlen, so wie Grütze, Hafergrütze, die hat man dann gegessen. Da war man sehr froh.
Mein Magen war schon so zusammengeschrumpft, dass ich schon keinen Hunger verspürte wahrscheinlich. Oder war ich immer hungrig und hatte mich daran gewöhnt?
Hunger war man immer hungrig. Dann hat man sich nur mit Gedanken satt gegessen. Das heißt, war man gelegen, hat gedacht, also wenn ich jetzt Kinder dort was Gebackenes oder einen Kuchen oder das oder ein Stück Fleisch.
Die meiste Arbeit war ja im Bergwerk, ja. Erstmal musste man in die Schacht rein und dann wurde mal 60 Meter mit so einem Eimer runtergelassen. Oben war so ein Rad zum Drehen. Und so eine Schnur muss man runter und mit dem Bohrer und dann bohren. Gut, wenn man gleich eine Wand gefunden hat, wo die Erze da drin waren, man musste auch so und so viele enorme Erze, die da drin sind in die Steine. Dann haben sie das geschätzt, so und so viel. Die Bohrer haben dann gebohrt und wir mussten dann gleich das wegräumen, ja. Das, wo sie abgebohrt haben, weg. Und das war, 3 oder 4 Mal haben sie mich rausgetragen aus der Schacht, war ich vom Gas, das ist furchtbare Gase. Und da war keine Ablüftung, war nichts. Naja, und so wurde da jeden Tag gebohrt und dann wieder weggeschafft. Unten waren die Wagonetten. Naja, so haben wir ausgehalten bis 56.
Wir Politische waren uns sehr einig. Wir haben miteinander uns verhalten, dass jemand hätte mal einer über den anderen was gesagt oder geschimpft oder was. Wir waren uns einfach wie eine Familie. Weil wir wussten, wir haben alle einen dasselbe durchgemacht und wussten genau, dass keiner von uns schuld war. Dass das alles verlogen war, was sie auf uns gesagt haben. Da haben wir uns gut verhalten.
So harmonisch und konfliktlos, wie Hilda Schlegel berichtet, ist die Atmosphäre unter politischen Frauen nicht immer. Die extremen Lagerbedingungen fördern die Konkurrenz um leichtere Arbeitsplätze und mehr Verpflegung. Hinzu kommt die allgegenwärtige Angst vor Spitzeln und neuen Repressionen. Die Folge: Vereinzelung und Missgunst.
In der Gießerei ist ein Deutscher, der Chef auch ein Häftling, aber er leitete diese Gießerei. Und er hat mich so zurückhaltend und so hässlich behandelt immer. Und ich war auch auf der Lauer. Ich hatte Angst, dass er ein Spion war, also ein Denunziant war. Und er hatte Angst, dass ich ein Denunziant war.
Meinungsäußerungen gab es natürlich keine. gegen den Staat? Nein, in keinem Fall. Niemand wollte sowas riskieren. Es war so eine Zeit, da hat jeder Mensch immer Angst gehabt.
Häftlinge haben sich gegenseitig beklaut. Bekleidung und Lebensmittel. Wenn du etwas Wertvolles hattest, musstest du das ständig am Körper tragen.
Im Lager, da sind die Menschen bloß. Da zeigen die alle Leute ihr wahres Gesicht. Wie er wirklich ist, sie sind entblößt, also auch seelisch entblößt und moralisch entblößt. Wie sie wirklich sind, so sind sie im Lager. Sie setzen keine Maske auf.
Die hygienischen Bedingungen sind in mehr oder weniger allen Lagern katastrophal. Massenlatrinen, ohne Abgrenzungen, nicht selten unter freiem Himmel, dienen der Verrichtung der Notdurft. Alle 10 Tage sollen sich die Frauen in einem Badehaus reinigen können. Dort, wie an allen anderen Tagen, ist Wasser meist knapp und wird streng rationiert. Froh sind Frauen wie Irmgard Klein, bei denen die Menstruation ausbleibt.
Wie das der liebe Gott so will, ist das weg. Durch die Aufregung oder durch was, oder durch schlechtes Essen, ist es weg. War es weg. Wir hatten ja kein Papier, kein Lappchen, kein nix. Nur diese verdreckte Soldatenhosen an. Und das war weg. Das war nicht. Und das war unser Glück.
Wir haben einfach Lappen benutzt und dann ausgewaschen. Frauen erhielten auch keine weibliche Bekleidung. Es war alles Männerkleidung, auch die Unterwäsche.
Wir haben die Hosen ausgewaschen in die Toilette. Wenn wir morgens in die Toilette kamen oder abends, dann haben wir die ausgewaschen und haben sie nass angezogen. Es war mal gestanden, man muss sich doch auch waschen und alles. Das stand eine, du mach schneller, dass die anderen doch auch in die Reihe kommen.
So viel wie jeder konnte, hat er geachtet, aber wenn er kein Wasser, nichts hatte, ist schlecht. Die einen wollten sich so richtig waschen, die anderen wollten sich woanders waschen und jeder hat versucht, wie er am besten durchgekommen ist mit der Wascherei.
Die völlig unzureichende Versorgung mit weiblicher Kleidung kann durchaus als zielgerichtete Demütigung der inhaftierten Frauen durch die Lageradministration gedeutet werden. Zudem sind weibliche Häftlinge immer wieder sexuellen Zudringlichkeiten bis hin zu Vergewaltigungen ausgesetzt. Auch Lagerpersonal ist beteiligt. Auf die 20-jährige Eleonora Leibrand hat ein Krimineller ein Auge geworfen.
War er Mörder oder was? Er war eben von dieser Gilde, von dieser Verbrechergilde, wie man sie nennen soll, ich weiß nicht. Hat sich in mich verliebt. Er hat mir alles versprochen, was nur auf der Welt, was er nur, alles hat er mir versprochen, ich soll mit ihm halt sein. Oh, das war aber ein Schrecken. Dann habe ich doch Angst bekommen. Wie soll ich mich von dem abschieden? Das ist doch ein Verbrecher. Er kann mich totschlagen und totstechen. Die haben Messern gehabt und alles haben sie gehabt.
Der Natschalnik-Regime ruft mich plötzlich heraus zu sich. Am Abend. Ich komme zu ihm hinein. Er ist angetrunken. Und da macht er verschiedene Anspielungen und Annäherungsversuche. Und ich habe ihn zurückgestoßen und er fiel hin auf eine Couch. So. Und ich trommelte an die Tür. Die war abgeschlossen. Ja, ich trommelte an die Tür, ich trommelte.
Die Existenzbedingungen nötigen Frauen, mit männlichen Häftlingen oder Lagerangestellten Beziehungen einzugehen. Die meist privilegierten Männer bieten leichte Arbeit, bessere Kleidung oder mehr Essen. Die Frauen geben ihren Körper. Aus mancher Bekanntschaft wird aber auch Liebe. Nonna Tschekanowa lernt ihren Mann, der selbst Gefangener war, Ende der 40er Jahre in einem Lager kennen. Beide leben bis heute glücklich zusammen.
Das war eine sehr große Unterstützung.
Für mich war das eine große Unterstützung, seit ich meinen Mann hatte. Danach habe ich mich nicht mehr so vor anderen Männern fürchten brauchen. Denn wenn die Frau einen festen Partner hatte, war sie geschützt. Und das haben die meisten anderen Männer auch respektiert. Man konnte ja auch überfallen werden. Aber wenn man einen festen Mann hatte, kam das nicht so häufig vor. Und es war natürlich auch ein Stückchen Freude. Wir waren beide jung. Das ist ebenso. Da kann man nichts gegen machen. In der Freiheit wäre das vielleicht nicht so wichtig gewesen, aber im Lager war das von besonderer Bedeutung. Zumal, wenn der Freund ein anständiger und guter Mann war und keine schlechten, hinterhältigen Gedanken hatte.
Anfang der 50er Jahre sind nach Angaben der Moskauer Lagerhauptverwaltung annähernd 36.000 Kinder hinter Stacheldraht zur Welt gekommen. Mehr als 6.000 Frauen sind zu diesem Zeitpunkt schwanger. Josephine Stefan, als Schwangere verhaftet, gebiert Anfang 1942 ein Kind im Transitgefängnis Nowosibirsk. Sophia Mein beschreibt in einem heimlich geführten Tagebuch die Empfindungen einer Lagermutter. Ihren Sohn nennt sie Alek. Und Eleonora Leibrand arbeitet zeitweilig als Pflegerin von Lagerkindern. Hilda Schlegel entbindet 1939 ihre Tochter im Lager.
Das Gesetz war so wie in der Freiheit. 2 Monate vor der Geburt haben wir schon nicht mehr gearbeitet. 2 Monate vor der Geburt. Und 2 Monate nach der Geburt. Uns haben sie auch rausgeschrieben, besseres Essen. Aber nach 2 Monaten dann wieder auf Arbeit. Da war dann der Kindergarten aufgemacht. Und da waren die Kinder waren im Kindergarten. Und aber jede Frau konnte gehen, sie besuchen nach der Arbeit.
Dann ich habe Wehe bekommen schon. Dann musste ich zu Fuß vom 3. Stock. Zusammen habe ich mich gehalten. Und bin runtergekommen. Wohin? Haben sie mich rein ins Bad. Und weg. Und ich dachte, was soll ich machen? Da war also im Bad, nebendran war so eine Bank. Und obendran hing eine große Wanne aus Blech. Nur was ich musste mich legen. Ich musste. Da habe ich mich gelegt und ich spüre, das Kind fliegt raus, geht auf den Boden. Und da fing ich an zu klopfen auf dieses Badzimmer. Und auf einmal kommt eine reingekommen, schreit sie, oi, oi, die tut doch schon gebären, hat sie mir die Füße zusammen. Und raus und in ein Krankenzimmer, wo alle Krankheiten waren. Weißt du. Und auf einem einfachen Bett bin ich, hat man mich reingeworfen. Da habe ich geboren.
März 1941. Ach, wie quäle ich mich. Aljonka, mein Kind, ich habe dich schon 2 Tage nicht gesehen. Die Ärztin Sapira hat gesagt, dass es dir sehr schlecht geht. Du musst dich immer wieder übergeben. Heute wurde dir der Magen ausgepumpt. Mit Schrecken merke ich, dass meine Milch, da Alek nicht mehr an meiner Brust saugt, abnimmt. Ich möchte mit der Ärztin darüber sprechen. Vielleicht gibt man ihn mir. Das Kinderhaus ist zum Krankenhaus geworden. 3 Kleine hat man schon begraben und die Ärztin sagte, es werden ihnen noch viele folgen.
Ich habe in meiner Gruppe über 30 Kinder gehabt. In meinem Zimmer. Da musste ich mich so drehen. 30 ganz winzige kleine Kinder. Und in den Gruppen, wo sie größer waren, waren auch nicht weniger. Ich habe die Kinder. Ich habe sie gewaschen und gewickelt und habe sie hinausgetragen und und nachgefüttert und habe alles aufgeschrieben, was und wie alles vorging. Das war meine, also dann haben wir so, in der Nacht musste man Nachtschicht und Tagschichten, das war eines nach dem anderen. Man konnte nur heimgehen, schlafen und wieder auf die Arbeit heimgehen, schlafen, sonst war keine Zeit mehr. Nur schlafen und arbeiten.
Ich war nicht sehr glücklich dafür, dass ich das Kind hatte. Dieses Mutterglück hat irgendwie gefehlt. Gut, alles, ja. Aber das, ich habe manches Mal selbst darüber nachgedacht, wie so ein Kind noch da war. Diese Freude und alles. Wenn ich, nur wie konnte man, wenn man das Kind unter dieser Parasche steht und begießt und alles. Das war für mich alles so, also irgendwie sehr schwer, sehr, dieses große Glück. Und dann er hat so manches Mal so geweint, so. Nie gelacht, immer nur so ein bisschen so geschaut. Dann habe ich immer gedacht, 4 Monate, da lachen die Kinder und so. Nein, er war ernst.
12. März 1941. Ich habe Alik zum Stillen bekommen. In meinen Händen lag ein lebloser, kleiner, blasser, abgemagerter Körper. Wie hat sich mein blondes Kindchen verändert. Wie klagend er seufzt. Wenn er seine kleinen Äuglein öffnet, wie viel Leid und wie viel Flehen nach Hilfe ist in ihnen. Mein liebes, mein teures Kindlein, wie gern möchte ich dir helfen. Die Ärztin stand auf der einen, die Schwester auf der anderen Seite, und nach 5 Minuten hat man ihn mir wieder weggenommen. Er weinte. Wie wehleidig schaute er mich an. Er möchte trinken, aber mehr als 30 Gramm darf er nicht. Wie schwer ist es, dies alles anzusehen. Oh Gott, möge er nur gesund werden.
Die Kinder, das war etwas Besonderes. Die haben, nicht so wie andere Kinder haben sich aufgeführt. Die haben, vom Regen haben sie Furcht gehabt, von Fliegen haben sie Furcht gehabt. Die waren irgendwie so wie steril aufgewachsen. Haben keinen Widerstand gehabt. Wenn die Frauen frei wurden und bekamen die Kinder nach Hause, dann sind sie meist auf dem Weg gestorben. Sie konnten sie nicht mehr. Etwas fehlte den Kindern.
Mein Kind hat über 4,5 Monate hat er gelebt, dann ist er gestorben. Er lag neben mir auf einem Bett, da hat man mich rausgenommen. Eine Zelle hatte ich alleine. Und so lag er mit schönen großen Augen, hat er mich angeschaut, keine Hilfe, nichts. Und so ist er gestorben. Und dann, nach 2 Stunden sind sie gekommen, haben sie ihn weggenommen.
Die überlebenden Kinder werden nach dem 3. Lebensjahr aus dem Lager in staatliche Erziehungsanstalten überführt. Manch eine Mutter sieht ihr Kind nie wieder. Wie andere Gefangene erhält Hilda Schlegel von den zuständigen Behörden keine Auskunft über den Verbleib ihres Kindes. Auch nach der Freilassung 1947 kann die Mutter nichts erreichen. Erst 1955 haben ihre Bemühungen Erfolg. Nach 13 Jahren kann sie ihre Tochter wieder in ihre Arme schließen.
Ich weiß selber nicht, wo ich die Kraft hergenommen habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das alles habe, konnte überleben. Und dann fing man an, die Jahre zu zählen. Ein Jahr vorbei, das andere vorbei. Bald wird man frei und hat man immer etwas gehört, irgendein Gespräch ging. Aha, man wird uns bald befreien. Es ist so und so was passiert und so was. Es gibt eine Amnestie. Es ist ein großer Feiertag, Kriegsende und vielleicht wird man da vielleicht jemand befreien. Immer mit der Hoffnung und und dann hat man schon aufgehört mit Hoffen. Es war schon so schlimm, nachdem dass man schon 1-2 Jahre übergesessen hat. Man wusste ja nicht, wie lange das noch dauert.
Ich habe niemals gedacht, dass ich die 10 Jahre durchmachen kann. Aber hab's doch gebracht. Dann sah ich einen Mensch, der kann mehr aushalten wie ein Stück Vieh. Und besonders auch die Frauen. Die Frauen können viel mehr aushalten. Männer sind viel gestorben.
Hilda Schlegel und Eleonora Leibrand werden 1947 aus dem Lager nicht in die Freiheit, sondern in die Verbannung entlassen. Das gleiche Schicksal trifft Nonna Cekanova und Nora Pfeffer, deren Haftzeit Anfang der 50er Jahre vorüber ist. Irmgard Klein wird nach 9 Lagerjahren im Jahr 1956 begnadigt. Zur gleichen Zeit endet auch für die anderen Frauen die Verbannung. Schmerz und Leid jedoch bleiben.
Immer solche Träume vom Lager. Dann hat man mir alles weggestohlen, dann habe ich keinen Platz, wo ich mich hinlegen kann. Dann weiß ich nicht, wo ich auf Arbeit komme, habe ich Angst. Und diese Sachen immer. Und oft, ja. Und immer das andere Lager immer vor Augen, weil man doch immer Angst gehabt, man kommt wieder in ein anderes Lager und da kennt man niemanden, da ist weiß Gott wie alles anders, dann hat man immer Angst gehabt und das kommt immer noch im Traum, sehr oft.
Thank you. den weiten, wunderschönen Landen aus der freien Arbeit froh geschwingt. Ist der Freiheit helfes Lied erstanden, das vom großen Freund der Menschen singt.
Die Tatsache, dass ich in einem Arbeitslager geboren bin, habe ich möglicherweise lange Zeit verdrängt. Ich hätte es wissen müssen, eigentlich.
Stalin führte uns zu Glück und Frieden, unbeirrbar wie der Sonne flog.
Ich habe sehr viele Albträume gehabt, dass ich nicht rausgekommen bin, ja? Dass ich immer noch drüben bin und dass ich immer noch, also, dass ich immer noch will rauskommen.
Stalin, Freund, Genosse, treu und blut.
Ich habe heute noch viele Reaktionen, die da begründet sind. Zum Beispiel, wenn ich zu Besuch bin und die Hausfrau legt mir was auf den Teller, muss ich mich wahnsinnig zusammennehmen, um nicht zu protestieren. Ich möchte mir selber nehmen.
Wenn mich jemand gefragt hat, ob meine Mutter im Lager war, habe ich gesagt, ja. Aber von mir habe ich nichts erzählt, was da war und wie. Ich hatte immer so ein Gefühl der Scham, der Furcht. Ich hatte Angst. Ich erinnere mich an die Stadt Bisk, als hätte ich sie erst gestern verlassen. Dort habe ich meine Kindheit verbracht und bis zum 15. Lebensjahr gelebt. Ich erinnere mich an jeden Stein, an jede Straße. Wir haben direkt am Wasser gewohnt. Dort gibt es den breiten Fluss Bija, der im Winter vollständig zugefroren ist.
Elvira Mein sitzt am Esstisch ihrer kleinen Mietwohnung in Schwabach nahe Nürnberg und öffnet ein Fotoalbum. Auf dem ersten Bild ist ein kleines, vielleicht zweijähriges Mädchen zu sehen. Das blonde Haar auf dem Kopf ist kurz geschnitten. Traurige Augen blicken in die Kamera. Ob der Fotograf versucht hatte, das Kind zum Lächeln zu bringen?
Elviras erstes Bild. Aufgenommen 1948 im Verbannungsort Bisk in Sibirien. Zwei Jahre zuvor ist sie in einem sowjetischen Besserungsarbeitslager, wie die Haftorte offiziell hießen, zur Welt gekommen.
Ich fühlte mich nicht als Lagerkind. Aber irgendwie, wenn die anderen spielten, stand ich doch eher abseits. Ich hatte auch keine eigenen Freundinnen. Meine einzigen wirklichen Freunde waren die meines Bruders. Erst als ältere Schülerin hatte ich meine eigenen Freundinnen.
Das sind Sachen, die meine Mutter aufgehoben hat. Ein Babyhemd, meins, ja, mit meinem Namen reingestickt. Da ist noch ein gestricktes Hemdchen, Babyhemd mit dazu passender Mütze, Babymütze und eine Hose, die offensichtlich aus Unterhosenstoff nochmal neu genäht worden ist. Ja.
Das Kästchen mit den Wäschestücken hat Konrad Reiß schon lange nicht mehr geöffnet. Er ist im gleichen Jahr wie Elvira Mein in einem Haftlager in der damaligen Sowjetrepublik Kasachstan geboren. Seine ersten Monate verbringt Konrad hinter Stacheldraht, bis er im Sommer 1946 mit seiner Mutter entlassen wird.
Eigentlich hatte Konrads Mutter in der Sowjetunion Schutz vor der Nazi-Diktatur gesucht. 1938 verhaftet man die 26-Jährige jedoch wegen angeblicher antisowjetischer Propaganda und verurteilt sie zu 5 Jahren Lager. Als die Strafe abgesessen ist, wird sie nicht entlassen. Aus den Aufzeichnungen seiner Mutter erfährt Konrad viel später, dass sie 1945 aus Verzweiflung einen Selbstmordversuch unternommen hatte. Ihre Leidensgefährtinnen konnten sie jedoch retten und gaben ihr den Rat, ein Kind zu kriegen, um eine Aufgabe und eine Zukunft zu haben. Als Erzeuger wählt sie einen Mitgefangenen aus.
Dann ist noch ein Knopf drin an einer Schnur. Das war mein einziges Spielzeug im Lager, weil Spielzeuge gab es ja nicht. Und Meine Mutter hat es dann gedreht und gezogen, dann ist es rotiert und zum Greifen eben etwas für ein Baby.
Überhaupt, wenn ich so rede über Russland, über diese Zeiten, über dieses alles, ja. Und dann auf einmal tauchen Leute auf, die ich schon ewig vergessen habe. Die ich irgendwann einmal da im Lager gekannt habe, tauchen auf einmal auf.
Das Gespräch mit Anna Aschenbrenner wird immer wieder durch Anrufe unterbrochen. Es geht um Kleidersammlungen und Geldspenden. Anna organisiert von ihrer Münchner Wohnung aus Hilfslieferungen für bedürftige ukrainische Kinder und Erwachsene.
Anna wächst nahe der sibirischen Stadt Omsk auf. Kurz nach dem Überfall der Wehrmacht auf die UdSSR im Juni 1941 wird ihr Vater inhaftiert. Einen Monat später ist die Mutter mit Anna und den 5 Geschwistern dran. Der unausgesprochene Grund: ihre deutsche Abstammung. Anna ist zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Entlassen wird sie mit 21.
Also, diese ganzen vielen Jahre, man hat einen Wunsch gehabt, sich einmal an Brot satt zu essen. Wenn man jahrelang nie satt zu essen hat und irgendwie Brot überhaupt Mangelware ist. Und auch heute ist bei mir die Hauptnahrung Brot. Ich esse sehr viel, ich bin dick nur vom Brot. Ich esse ganz wenig Fleisch, Gemüse, ja, Gemüse, aber hauptsächlich Brot. Ich vertilge so viel Brot, also ich brauche meine 500 Gramm Brot am Tag.
Es ist so stark, dass ich heute noch niemals beim Fleischer 3 Scheiben Wurst kaufen kann oder 100 Gramm Wurst. Ich muss schon mindestens 1 Kilo kaufen. Ich weiß, dass es blöd ist, aber es ist so. Meine Frau schickt mich niemals zum Einkaufen, weil ich immer so viel einkaufe.
Thomas Münz wohnt mit seiner Familie in einem schmucken Bungalow im Grünen unweit von Bonn. Die lichtdurchfluteten Räume wirken großzügig, die Atmosphäre ist ungezwungen. Vor einigen Jahren hat er die Haftakte seines Vaters aus einem russischen Archiv erhalten, manipulierte Verhörprotokolle und das Urteil der Geheimpolizei NKWD. 10 Jahre Lagerhaft wegen Spionage für Deutschland.
Thomas Münz wurde 1936 in Moskau geboren. An seinem ersten Geburtstag sitzt der Vater schon im Gefängnis. 6 Jahre später kommt die Mutter in ein Arbeitslager. Der Junge wird in ein spezielles Heim für Kinder von politischen Häftlingen eingewiesen.
Sehr unangenehm war das Waisenhaus. Das war so hässlich, dass ich das Wort Erinnerung nicht mag. Ich konnte nur überleben, weil ich alles verdrängt habe. Ich bin also gegen Tiefenpsychologie und gegen all diese Zeug, also Urschrei und all so Käse. Ich bin gegen Verarbeiten des Schnees von gestern. Man kann nur überleben, wenn man manche Dinge verdrängt. Ich konnte persönlich nur überleben, indem ich versuchte, immer wie alle anderen zu sein.
Obgleich Stalin als größter Freund der Kinder inszeniert wurde, geht sein Terror an den Heranwachsenden nicht vorbei. Hunderttausende Mädchen und Jungen werden zu Waisen oder müssen zumindest jahrelang ohne Vater oder Mutter auskommen. Kleinstkinder geben die zuständigen Stellen des Innenministeriums nicht selten zur Adoption frei.
Viele der älteren Kinder liefert man in besondere Kinderheime geschlossenen Typs ein. Andere kommen in sogenannte Arbeitskolonien oder in reguläre Haftlager. Ende 1939 befinden sich annähernd 15.000 Kinder und Jugendliche als Strafgefangene im Gulag. Zwischen 1935 und 1940 sind es bereits mehr als 150.000. Zehntausende Mädchen und Jungen erblicken hinter Stacheldraht das Licht der Welt. Noch 1952 leben mehr als 35.000 dort geborene Kinder in den Zwangsarbeitslagern.
Meine Mutter weint, steht da voll in Tränen, ganz aufgelöst, wie so ein Häufchen Elend, ja. Haben die uns alle in das Auto reingepfercht, ja, und abtransportiert. Am 6. Juli 1941.
Annas Vater ging 1926 von Bayern nach Sibirien, um als Fachkraft in der Sowjetunion zu arbeiten. Er hilft beim Aufbau eines Flughafens in Omsk. Die Bezahlung ist gut. Er heiratet eine junge Frau baltischer Herkunft. Die ersten Kinder kommen zur Welt. 6 sollen es werden. Anna ist die Älteste. 1938, da ist Anna 10, wird der Vater das erste Mal verhaftet. Nach 3 Monaten aber wieder entlassen.
Nach seiner erneuten Festnahme durch Mitarbeiter der politischen Geheimpolizei im Juni 1941 kehrt er nicht mehr zurück. Die Familie wird ohne Anhörung oder Urteil auf unbestimmte Zeit interniert. Zunächst in einem Lager nahe Nowosibirsk.
Ungefähr 2000 Personen, glaube ich, waren in dem Lager. Und es gab viele Kinder. Es waren Familien mit Kindern. Bei manchen waren auch die Männer dabei. Gab es eine extra Männerbaracke. Dann gab es eine extra Frauenbaracke. Und extra Kinderbaracke. Wo kleine Kinder waren, so wie bei uns. Da war ja meine Schwester erst 3 Jahre alt. Und der Georg, der war von Wuchs sehr klein, nicht 34 geboren. Und da durfte die Mutter mit uns in der Baracke sein.
Meine Mutter wurde verhaftet. 1942, da kam ich ins Kinderheim. Das war kein normales Kinderheim, sondern ein Kinderheim für Häftlingskinder. Es war ein runtergekommener Holzbau, wo wahrscheinlich vor der Revolution ein Kaufmann oder so ein reicherer Mann lebte. Und in diesen Räumen, mal größere Räume, ich würde sagen, bestimmt so 30, 40 Quadratmeter, da hat man furchtbar viele Betten reingestellt. Das Wort Betten ist falsch, das waren so Holzpritschen, würde man sagen. Und da waren noch irgendwelche Matratzen mit Stroh, die also furchtbar juckten und sowas.
Die Eltern von Thomas Münz stammten aus Berlin. Als Juden und Sympathisanten der kommunistischen Bewegung flohen sie vor der Nazi-Diktatur, zuerst nach Frankreich, später in die UdSSR. Die jungen Leute wollen beim Aufbau des Sozialismus helfen. Stattdessen werden sie Opfer der stalinschen Verfolgungen.
1937 trifft es den Vater. 10 Jahre Lagerhaft. Begründung? Spionage. Die Mutter wird 1942 zur sogenannten Arbeitsarmee, wie es offiziell hieß, mobilisiert. Der Bestimmungsort gleicht in vielem einem normalen Haftlager. Strenge Bewachung, schwere Zwangsarbeit im Wald, Hungerrationen. Die junge Frau hat noch Glück. Sie kann in ihrem Beruf als Krankenschwester arbeiten.
Sohn Thomas Münz landet zunächst in einem Kinderheim für Vorschulkinder in der Nähe der tatarischen Hauptstadt Kasan. Er empfand das, wie er sagt, noch durchaus zivil. Die Erzieher waren nicht ungerecht, man wurde nicht bestohlen und halbwegs ernährt. Das ändert sich, als er schulpflichtig wird und in ein anderes Heim kommt.
Anna Aschenbrenner wird später mit ihren Geschwistern und der Mutter von Nowosibirsk aus in ein Lager in Kasachstan deportiert. Dort gibt es Häftlinge aus über 20 Nationen, darunter Russen, Kasachen, Balten, Ukrainer und Deutsche wie sie. Die meisten sind politische, deren Vergehen durchweg konstruiert sind.
Anna und Thomas erinnern sich an die Lebensumstände im Lager und im Kinderheim.
Das Vegetieren dort, das Leben kann man nicht sagen, ja, war schon so, dass man es sich besser nicht daran erinnert. Und da habe ich auch ein Sprichwort gelernt. Russisch heißt es ungefähr so: Umirit ni umrjosh, nur zhit ni budesh. Du wirst nicht sofort sterben, aber leben wirst du auch nicht.
Ich war so ein Mädchen, so mit 14 damals, und ich habe mich immer angeboten, in der Kommendatur den Boden zu wischen, weil dann habe ich ab und zu einen Gutschein bekommen, da durfte ich in die Küche gehen und durfte mir ein Brötchen holen oder eine Portion Kascha.
Wir hörten das Wort Kommunismus und wir wussten damals schon, beim Kommunismus heißt es also, jeder bekommt das nach seinen Bedürfnissen. Und wir in unserem Schlafsaal haben darüber diskutiert. Und dann hat einer gemeint, was heißt nach seinen Bedürfnissen? Da kann er Brot essen, so viel er will. Sagt er, Unsinn, Brot. Er wird Weißbrot essen, so viel er will. Dagegen ein Kind meinte, was heißt hier Weißbrot? Wenn es Kommunismus ist, dann kann er Schokolade essen. Und die meisten Kinder haben gefragt, was heißt Schokolade?
Ich habe mich wahrscheinlich durch diese ganzen Unterernährung und die Krankheiten und dies und jenes, habe ich mich sehr spät entwickelt. Ja? Ich habe auch meine Periode erst mit 19 Jahren bekommen.
Das Schlimmste war, dass morgens immer die Kinderleichen rausgetragen wurden aus dem Schlafsaal. Da haben wenige überlebt.
Die Welt von Licht überflutet, wussten es immer schon. Für aller Glück hat geblutet das Herz, das Herz, das Herz der Sowjetunion. Es hat auch für dich geblutet.
Das gesamte Wach- und Aufsichtspersonal darf bei strenger Forderung nach Einhaltung der festgelegten Ordnung durch die Häftlinge deren Rechte nicht verletzen und ihnen gegenüber keinerlei Äußerungen oder Handlungen zulassen, die deren menschliche Würde missachten.
Heißt es 1947 in einem Befehl für alle Haftlager. Die Wirklichkeit freilich sah anders aus.
Und dann waren manche der Bewacher, ja, der war so nett und so gut. Am nächsten Tag hat er dem mit der Windowka-Kolben eine runtergehauen, dass du das Bewusstsein verloren hast. Ja. Warum? Hat einen schlechten Tag gehabt, ja? Oder du hast so eine blöde Frage gestellt.
In den Heimen für Häftlingskinder soll laut einem Befehl des Volkskommissars für innere Angelegenheiten der UdSSR vom 15. August 1937 nur überprüftes, politisch zuverlässiges Personal eingesetzt werden, das imstande ist, erzieherische Arbeit zu leisten.
Es wurden pausenlos irgendwelche Insassen, von Kindern darf man nicht sprechen, gezüchtigt. Da nahm er immer seinen Riemen, ja, und es war schon sehr human, dass man geschlagen wurde mit dem Leder und nicht mit der Schnalle. Mit der Schnalle gab es auch, aber es ist schon was seltener. Und deswegen versuchte man sich immer weit weg von dem Erzieher zu halten. Sadist, also richtig Sadist, war nur einer, da kann ich mich erinnern. Aber alle anderen, so wie Gefängnisaufseher, taten ihren Dienst.
Du kannst dich nicht wehren, ja. Man hat diese ganze Lagerzeit, man hat immer versucht, dir zu verstehen zu geben, dass du bist niemand. Du bist ein Niemand. Ich kann dich jetzt totschlagen. Naja, sag Danke, wenn ich das nicht tue.
Dort war Art so militärische Disziplin, wo du sehr streng darauf geachtet, dass alles nach Uhr abläuft. Nach Mittag gab es Mörtvichas, heißt tote Stunde. Da wurde also totale Ruhe verlangt. Da mussten wir alles hinlegen. Ja? Das hat mich so beeindruckt, dass ich heute noch keinen Nachmittagsschlaf halten kann.
Es gab immer so eine Eisenbahnschiene, die obligatorische Relsa, wie man sie genannt hat. Gegen die wurde mit irgendeinem Eisenstick der Gong fabriziert. Zum Aufstehen, zum Antreten, zum Essen gehen, zur Arbeit gehen, immer derselbe Gong. Da mussten wir alle raus. Ob Kind, ob alt, ob krank oder was, du musstest raus zum Zählen. In der Früh und am Abend. Und ob es da gestürmt hat oder geschneit hat oder irgendwas, ja, alles musste raus. Die Frau mit ihrem Neugeborenen musste raus, das Kind. Also hier halten.
На дубу зеленом, да над тем простором два сокола ясных вели разговоры. А сокола пели.
Es musste Ende 44 gewesen sein. War ich auf dem Bazar dienstlich unterwegs, um Essen zu besorgen, und da traf mich eine alte Köchin aus dem Vorschulheim und sie hat mich erkannt. Und die schrieb über diese ganzen Instanzen meiner Mutter einen Brief, wenn sie ihren Sohn noch lebendig haben wollen, dann natürlich möchten sie sich beeilen und nicht hier abholen. Das erfuhr ich später.
Thomas' Mutter gelingt mit Hilfe anderer Häftlinge und ihrer persönlichen Beziehungen etwas Unglaubliches.
Der General, das war eine ganz große Ausnahme, erlaubt meiner Mutter mit zwei Wächtern ihren Sohn abzuholen. Das war schon ganz großes Glück und große Ausnahme. Und dem General, er wollte natürlich sehen, das Gute, was er getan hat, ja, habe ich sofort ein Stalin-Gedicht erzählt.
Unter Bewachung erfolgt auch die Rückreise in das Arbeitslager der Mutter.
Als wir da reinkamen, vegetierten wir in Mutter in einer Erdhütte. Erdhütte klingt sehr nett. Es ist ein Erdloch, ein Erdgraben, eine Erdbaracke, das richtige Wort, mit diesen zweistöckigen oder dreistöckigen Holzpritschen. Und in erster Behausung, wo bestimmt 300-400 Männer waren, und da war eine Ecke abgetrennt, weil meine Mutter Frau war, sie war Krankenschwester, die waren für deren Arbeitsfähigkeit zuständig. Ich sage nicht für deren Gesundheit.
Rückblickend empfindet Thomas das Leben im Lager etwas leichter als die Zeit im Kinderheim. Die ersten 6 Wochen kann ihn die Mutter in der Krankenstation unterbringen und langsam aufpäppeln. Von Vorteil ist auch, dass er das einzige Kind in dem riesigen Lager ist. Die Häftlinge werden durch ihn an ihre eigenen Kinder erinnert. Sie behandeln ihn gut und stecken ihm, wenn sie können, etwas zu. Auch mit dem Wachpersonal verbindet Thomas keine schlechten Erinnerungen. Wichtiger noch, der Junge ist, anders als Anna und ihre Geschwister, von der Zwangsarbeit befreit.
Wir Kinder, wir mussten dann Zwiebel ernten, Tomaten flicken, Karotten rupfen, rote Reben rum. Da waren wir ja froh, hatten wir ja was zu essen. Da haben wir uns sogar noch was versteckt für morgen auf dem Feld. Die schönste Zeit war, wo die Wassermelonen oder Zuckermelonen erntet dann ging und so, ja. Das war dann die schönste Zeit. Da waren wir so froh, wenn wir da raus durften auf die Ernte, ja. Haben wir mit Freude gemacht, ne?
Von dort aus durfte ich, weil ich ja kein Häftling war, zur Schule gehen. Lesen konnte ich, schreiben überhaupt nicht, aber es kam irgendwie zurecht. Und da muss ich russische Lehrer in der Dorfschule loben. Die waren wahnsinnig nachsichtig.
Von seinen Klassenkameraden kann das Thomas jedoch nicht durchweg sagen. Manch einer bedrängte den Neunjährigen wegen seines deutschen Namens und mehr noch wegen seiner roten Haare. Auch für Anna beginnt 1945 wieder die Schulzeit. Allerdings hinter Stacheldraht. Sie ist jetzt 17.
Da haben sie nach Kriegsende im Lager eine Schule gebildet für Kinder und Jugendliche. Also, wir mussten den ganzen Tag arbeiten, aber wir durften eine Stunde früher heim und da haben wir von 6 bis um 9 3 Stunden Unterricht gehabt. Wir haben ja kein Papier gehabt. Wir haben uns Bretter besorgt. Auf diesen Brettern haben wir geschrieben. Dann hat man das, was man sich aufgeschrieben hat, das hat man gelernt. Dann ist man gegangen in die Tischlerei und hat es mit dem Hobel abgehobelt, damit ich morgen wieder weiterschreiben kann.
In diesem Kinderheim für Häftlingskinder habe ich nur deshalb überlebt, weil ich bin stolz drauf, war ich mit 7 schon, wir nannten das Stabschef der Kinderbande, die das Essen besorgte. Das heißt, ob auf dem Bazar, wo das bisschen Essen verkauft wurde von den Bauern oder sonst was, versuchten wir also, das zu stehlen. Und wenn so eine alte Frau ihre 5 Kartoffeln zu verkaufen hatte, musste man sie ablenken, damit man ihr eine Kartoffel stehlen konnte. Und mit der Ausarbeitung dieser Pläne war ich befasst.
Das Schlimmste waren die Erniedrigungen, ja. Nicht der Hunger, nicht die schwere Arbeit, nicht diese vielen Entbehrungen. Das Schlimmste war diese Erniedrigung.
Pausenlos musste man Gedichte für Stalin lernen und ich hatte gutes Gedächtnis und im Waisenhaus habe ich in der Schule, hörte ich mir die Gedichte einmal an, die waren alles simpel wie Reime und da konnte ich sie auswendig. Und ich war leider Gottes so opportunistisch, dass ich immer bei irgendwelchen Ansammlungen von Chefs diese Gedichte aufsagten und kriegte dafür irgendeine Belohnung. Schluck Milch oder ein Ei oder was auch immer. Jedenfalls, es lohnte sich, mit Gedichten von Stalin zu überleben.
Heimatland der Freiheit hier auf Erden, wurdest du geliebtes Sowjetland. Immer reicher unsere Ernten werden, Wohlstand spendet jede fleißige Hand. Stalin führt uns zu Glück und Frieden, und wer war wieder Sonnenflug? Langes Leben sei dir doch erschienen, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Когда мама освободилась,
als Mama entlassen wurde, war mein Bruder 6 Jahre alt. Die Mama konnte ihn nicht zu sich nehmen. Zu dieser Zeit war ich gerade mal 1 Jahr alt.
Es gibt einzelne Erinnerungen, wo ich Szenenhaftes heute noch im Kopf habe. Das sind einzelne Aufenthaltsorte wie Wohnheime oder Wohngemeinschaften, in denen die Leute untergebracht waren, nachdem sie aus dem Lager entlassen worden sind.
Elvira Mein und ihrem Bruder Konrad Reis fällt es nicht leicht, sich ihre ersten Kinderjahre wachzurufen. Mehr als 50 Jahre liegt diese Zeit zurück. Und es sind schmerzhafte Erinnerungen.
Nach der Entlassung aus dem Lager wurde Elvira mit ihrer Mutter in der sibirischen Stadt Bisk zwangsangesiedelt. Bis Kasachstan waren es per Eisenbahn annähernd 1000 Kilometer. Erst 1950 kamen die drei wieder zusammen.
Thomas Münz und seine Mutter, die nach der Entlassung aus dem Arbeitslager 1948 die Sowjetrepublik Tatarien nicht verlassen dürfen, müssen bis 1952 warten, ehe ihnen das Innenministerium gestattet, an den Aufenthaltsort des Vaters in Karaganda, Kasachstan, überzusiedeln.
Wir stiegen aus und da war so ein nicht sehr hübsch aussehender, sehr runtergekommener Mann, er war ja gerade aus dem 15 Jahre Gefängnis hinter sich. Und dieser Mann begrüßte mich und hieß mein Vater. Und war gut, ein fremder Mensch.
Für mich war es sehr wichtig, dass mein großer Bruder wieder bei uns war. Weil ich keinen richtigen Vater hatte, war er für mich wie ein Vaterersatz. Das war für mein weiteres Leben von großer Bedeutung.
Wir fuhren mit ihm dann mit dem Lastwagen los. Da war der Fahrer im Lastwagen, mein Vater und wir beide. Und irgendwo mussten wir unterwegs anhalten in so einem Kiosk, wo man also Pause machen müsste. Und der Vater bestellte zum Mittag 3 Wodka und dann den Rest. Ich konnte erzählen, ja, 3 Wodka, wir sind 4 Personen. Und ich gucke meine Mutter an, meine Mutter hat sofort verstanden und sagte ihm, Vater auf Deutsch, Georg, wir sind noch zu viert herumgeschlossen. Und der Vater sagte zunächst Deutsch und dann Russisch, Kinder trinken nicht. So gekränkt war ich noch nie vorher. Ich war im Waisenhaus, ich war im Lager, ich habe mich schon durchgesetzt. Und einem 15-, 16-Jährigen, 52 war ich knapp 16, zu sagen, Kind, das ist schlimm. Nun gut, aber dann haben wir uns ein bisschen zusammengerauft.
Wir waren völlig fremd in der Stadt. Keine Verwandten oder Bekannten. Anfangs kannten wir absolut niemanden. Hinzu kam der Stempel im Pass der Mutter, dass sie im Lager gesessen hat. Und solche hatten es schwer, Arbeit zu bekommen.
Der Zeit im Lager folgt die Zeit der Verbannung. Das Innenministerium spricht von Sonderansiedlung in entlegenen Gebieten der UdSSR. Die Zeitdauer ist unbegrenzt. Jeder Erwachsene hat nach einer eindringlichen Unterweisung zu unterschreiben,
dass ich verpflichtet bin, innerhalb von 3 Tagen Veränderungen in der Zusammensetzung meiner Familie an die Spezialkommandantur mitzuteilen und dass ich die Flucht eines Familienmitglieds sofort melden muss. Ich bin darüber informiert worden, dass ich für Verstöße gegen die öffentliche Ordnung zur Verantwortung gezogen werde. Unerlaubte Entfernung vom Ort der Ansiedlung zieht strafrechtliche Konsequenzen und Verurteilung zu 20 Jahren Haft nach sich. Ukas des Obersten Sowjets vom 26. November 1948.
Ich hatte auch kein Papier aus dem Lager, gar nichts. Man hat ja uns alles abgenommen. Wir hatten ja nicht einmal einen Geburtsschein oder irgendwas. Nix. Wir sind überhaupt niemand.
Die Verbannung war mir so als Kind nicht bewusst. Lediglich als schweres Leben und als einer, der zu denen gehört, die praktisch zur untersten Schicht. Ja. Es ist, was übrig geblieben ist und was in der Zeit auch irgendwie sehr stark in mir ausgeprägt war, war die Angst vor Obrigkeit. Die war da schon da. Vor Milizionären, vor einem Chef oder ja, vor wichtigen Leuten oder so. So ein Abducken, ja. Das habe ich innerlich irgendwie gespürt oder empfunden.
Freie und Verbannte haben bei uns zusammengelebt. Unter den Verbannten waren ehemalige politische Häftlinge wie meine Mama, aber auch ehemalige Kriminelle. Man wusste aber nicht von jedem, wozu er gehörte.
Ich kam dahin als junges Mädchen. Im Lager habe ich mich so ziemlich durchgekämpft und so mit Beistand und mit Raffinesse und mit allem habe ich heil überstanden. Jetzt komme ich dahin, war ich so ein Freiwild. Und natürlich wurde ich sehr oft bedrängt, bis zu Versuch zur Vergewaltigung und so und.
Elvira, ihr Bruder und ihre Mutter wohnen am Stadtrand von Bisk. Annähernd 100.000 Einwohner leben dort in meist aus Holz errichteten Gebäuden. Maschinenbau, Leicht- und Nahrungsmittelindustrie entwickeln sich.
Onkel Serjoscha, der uns aus Mitleid aufnahm, hat Baumstämme, die sich aus vorbeitreibenden Flüssen gelöst hatten, an Land gezogen. Diese hat er für den Bau unserer Unterkunft zurechtgemacht und zu Wänden aufgestapelt. So entstand unsere Senjanka, eine Hütte halb in die Erde eingelassen. Ich erinnere mich noch an die Adresse. Vomenko 1.
Es gibt in der Stadt ein Theater, Bibliotheken, 2 Kinos, die Altai und Sibirien heißen. Auf einem Technikum und einem pädagogischen Institut lernen Studenten. Elviras Mutter darf allerdings nicht in ihrem Beruf als Lehrerin arbeiten.
Mama hat anfangs in einem Obstlager gearbeitet, dann als Lastenträgerin, später auch auf anderen Stellen, was sie eben fand. Irgendwann, wieder ohne Arbeit, brach sie auf der Straße zusammen und weinte heftig. Ein vorbeikommender Mann zeigte Mitleid und fragte, warum sie weine. Sie erzählte ihm von uns, ihren beiden Kindern und wie schwer es ist, Arbeit zu finden. Der Mann erwähnte eine Fabrik, in der ein Neubau entstand. Dort suchte man Träger zum Schleppen von Ziegelsteinen. Das war eigentlich Männerarbeit, aber es machten, wie meine Mutter, viele Frauen.
А соколов этих люди все узнали. Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин, первый сокол Ленин.
Es ist wohl so, dass im Grunde genommen der Häftling noch den Vorzug hatte, so schlecht wie es ihm ging. Er war mehr oder weniger versorgt. Er musste nur dafür sorgen, dass er seine Norm schaffte. Während draußen, ob man Arbeit kriegte oder nicht, das stand nicht so fest.
Auch Konrads Mutter, die ursprünglich Kunst und Bildhauerei in Berlin studiert hatte, erhält nur niedrige Arbeiten. Um das spärliche Einkommen aufzubessern, gestaltet sie Wandteppiche, die sie für etwas Geld verkaufen kann. Wie Anna und Thomas sind auch Konrad und seine Mutter nach Kasachstan verbannt. Dort sind die Winter lang und kalt, die Sommer kurz und heiß. Rings um die Städte und Siedlungen nichts als Steppe. Konrad Reiß sagt, er spüre heute noch manchmal den würzigen, trockenen Geruch der Steppe. Bei Karaganda wird Kohle gefördert. Im Zentrum entsteht eine der üblichen Prachtstraßen, werden neue, komfortable Wohnhäuser gebaut. Die entlassenen Häftlinge leben abseits am Stadtrand.
Alle, die dort wohnten, also es waren alles arme Schlucker, ja. Kaum einer hatte viel mehr gehabt als der andere. Jeder hatte einen Koffer, in dem er seine Halbseligkeiten hatte, die Schuppe und das Bett. Dann hatte man eine graue, grobe Decke, die über dem Bett tagsüber drüber gelegt wurde. Und das Ganze war düster, die Häuschen, das waren meist auf die Schnelle gebaute, aus Lehm gebaute Häuser. Also es waren sehr niedrige Gebäude, die Fenster waren sehr klein, ließen sich auch nicht öffnen oder so.
Hatten wir ein Zimmer vielleicht von 12 Quadratmeter, dann gab es noch eine Ecke von vielleicht 5 Quadratmeter, da schlief ich. Erst einmal in meinem Leben hatte ich Einzelzimmer. Und natürlich, als ich reinkam, das Erste, was ich machte, drehte ich den Schlüssel. Schloss mich ein. Toll, mein Reich. Und mein Vater war unheimlich darüber empört.
Jetzt hat unsere Familie einen Eimer bekommen. Ein Wassereimer. In diesem Wassereimer haben wir gekocht. In diesem Wassereimer haben wir Wasser vom Fluss geholt zum Trinken. In diesem Eimer haben wir gewaschen. Die Wäsche. In diesem Eimer haben wir uns selber gewaschen. Oder wir haben uns am Fluss gewaschen.
Man wusste genau, dass Kohle das Überleben im Winter ist. Und man wusste genau, wenn man kein Holz hat, kann man nicht anfeuern. Das war schon bei den Kleinsten verinnerlicht. Und wenn man ein Brett gefunden hat, dann nahm man das mit. Vom Kindergarten habe ich so ein Brett gefunden auf der Straße und habe das mit nach Hause gezerrt.
Ich erinnere mich nicht, dass ich Hunger gelitten hätte. Mama hat dafür gesorgt, dass immer etwas zu essen im Hause war. Auch mein Bruder hat mir immer etwas zugeschoben, entweder ein Stück Brot oder wenn es mal Hühnchen gab, das aßen wir beide sehr gern. Dann hat er mir immer noch etwas von seinem Teil abgegeben.
Ich habe geklaut, alles, was nicht nied und nagelfest war, das hat mir gehört.
Ich bin eingestiegen in Ställen, ich habe den Pferden den Hafer weggeklaut. Ich bin heimlich in die Hühnerfarm, heimlich nachts hingeritten, ja, und habe dort einen Kernel rausgeholt. Körner, also Futter.
Я помню, что потом, когда мама работала на фабрике, да, вот потом уже.
Nachdem meine Mama Arbeit gefunden hatte, reichte das Geld immer noch nicht mehr, einen Mantel für den Winter zu kaufen. Sie arbeitete in einer Kleiderfabrik und von dort konnte sie Stoffreste und Flicken mitnehmen. Und daraus nähte sie mit der Hand einen Mantel für mich.
Wo ich wohnte, diese Hütten, die waren in einem Karree aufgebaut. Das war ein richtiger großer Hof gewesen. Und in diesem Karree wohnten natürlich die Kinder der Familien, die dort untergebracht waren. Und wir haben immer gemeinsam sehr tolle Spiele gemacht und solche Sachen.
Mama kaufte eine Kugel aus Pappmaché. Den Körper und die Kleidung hat sie selbst gemacht. Diese Puppe war das einzige Spielzeug in meiner Kindheit. Irgendwann später hat mein Bruder für mich noch einige kleine Schiffe gebastelt.
Auf dem Hof gibt es sicherlich unter Kindern eine gewisse Hackordnung, die sich so entwickelt. Dann reicht es, wenn man einem sagt, na du, halt deinen Mund, du bist ja Deutscher oder so, ja. Aber so direkt auf dem Hof gab es keine Prügeleien in dem Sinne, weil jeder war da auf eine Art von den Wolgadeutschen. Das Kind war genauso unglücklich wie ich. Ja.
Ich habe die Angewohnheit gehabt, wenn ich wo neu war und das nicht die Umgebung, das Milieu und das, wie das gehandhabt wird und wie das ist, war ich immer ein bisschen sehr zurückhaltend. Solange man nur geredet hat, habe ich mich nie gewehrt, habe ich alles über mich ergehen lassen. Ob das jetzt Spott war, ob das eine Hänselei war, ob das jetzt so grobe Flüche waren, ja, oder sowas, das habe ich alles über mich ergehen lassen.
In die schönen neuen Häuser ziehen oder so, oder dort leben, das war außerhalb der Vorstellung. Das ist wie eine Welt, zu der man nicht gehört und zu der man auch nicht Zutritt haben wird. Das ist schon dieses Gefühl der Endgültigkeit, dass man aus seiner Lage nicht herauskommt.
Das Sowjetvolk nimmt Abschied von seinem großen Führer und Lehrer, dem geliebten Stalin. In diesem Augenblick, es ist wenige Minuten vor 12 Uhr Moskauer Zeit, treffen sich die Gedanken von Millionen hier auf dem Roten Platz. Hier an der Kremlmauer vor dem Lenin-Mausoleum, das auch die letzte Ruhestätte Stalins sein wird.
Auch nach Stalins Tod im März 1953 ändert sich zunächst nichts für die Verbannten. Aber es keimen vorsichtige Hoffnungen.
Also für mich war, dass der Stalin ist jetzt tot, jetzt kommt was Besseres. Und da kann sein, wie es will, also schlimmer kann es nicht werden.
Man hatte das Gefühl, es ist schön, wenn der Schmerz nachlässt. Und dieses Gefühl war schon ganz was Tolles.
1954 fährt Thomas Münz mit Erlaubnis seines zuständigen Kommandanten in die kasachische Hauptstadt Alma-Ata, um an der dortigen Universität die Aufnahmeprüfung zu absolvieren.
Und als ich da hinkam, da hat ein Angestellter vom Dekanat sagte mir, bist du nicht ganz dicht mit dem solchen Namen und Vornamen und deinem Vater gesessen und Deutscher, ja, und so, bist verrückt, nimm deine Papiere und hau ganz schnell ab. Und da fuhr ich zurück nach Karaganda, da dürfte ich studieren, aber natürlich nur das, was nicht geheim ist und sowas. Und das war Bergbau.
Anna Aschenbrenner arbeitet die ganze Zeit über in einer landwirtschaftlichen Genossenschaft. Sie kämpft sich durch, nennt den Kolchos ihre Universität. Zuletzt ist sie Lohnbuchhalterin.
Mitte der 50er Jahre hebt die sowjetische Regierung die Verbannung auf. Obwohl Meldepflicht und einige Aufenthaltsbeschränkungen wegfallen, bleiben die ehemaligen Lagerhäftlinge weithin geächtet.
Als ich älter war, habe ich natürlich nach meinem Vater gefragt. Ich habe Mama häufig gefragt, aber sie hat selten erzählt. Sie hat dieses Thema eigentlich überhaupt nicht gemocht. Sie sprach einfach nicht gern vom Lager. Es war ein verbotenes Thema. Für uns war das Tabu.
Elvira Mein studiert und arbeitet später in einem Konstruktionsbüro. Die Rückkehr in ihre ukrainische Heimat verbieten die sowjetischen Behörden. Auf eine eigene Ehe verzichtend, lebt sie weiter mit ihrem Sohn und ihrer Mutter zusammen. Gemeinsam übersiedeln sie Mitte der 90er Jahre nach Deutschland, wo die Mutter wenig später stirbt. Ihr Bruder bleibt in Sibirien.
Im Leben muss man ja entschlossen sein. Das habe ich besonders hier in Deutschland gelernt. Hier gab es viele Situationen, wo mir Standhaftigkeit fehlte. Diese Entschlossenheit habe ich einfach nicht.
Deutsch habe ich gelernt bei der Münchner Straßenbahn. Als Schaffnerin und Kassiererin, ja. Weil das war das Einzige, wo ich damals also konnte so viel verdienen, dass der Unterhalt geklappt hat. Die haben gut bezahlt. Und die wollten mich nicht nehmen, weil meine Deutschkenntnisse waren nicht genügend.
Anna Aschenbrenner gelingt es, 1959 für sich, die Geschwister und ihre Mutter die Ausreisepapiere aus der UdSSR zu erlangen. Sie geht sofort in die Bundesrepublik und arbeitet in verschiedenen Berufen. Unter anderem fürs Radio Freies Europa. Zeitweilig lebt ihre Mutter bei ihr. Eine 1969 geschlossene Ehe zerbricht bald.
Die erste Zeit habe ich versucht zu vergessen, weil ich wollte leben. Ich war eine junge Frau. Ich habe sehr wenig vom Leben gehabt. Hier habe ich dann alle Möglichkeiten gehabt, ja, warum habe ich auch, ich hätte natürlich ein bisschen mehr lernen, vielleicht hätte ich irgendwo eine bessere Karriere gemacht, aber ich habe das nicht für so wichtig gehalten. Für mich war das Wichtigste, die Welt zu sehen, Leute kennenzulernen, und dann habe ich versucht, zu verdrängen.
Die Prägungen, die man aus der Zeit mitgenommen hat für sein Leben, sind hauptsächlich bei mir, weil ich das öfters durchgemacht habe, ist die Tatsache, dass ich, wenn ich Leuten oder einer Macht gegenüberstehe, ich unfähig bin zu reagieren.
1954 gestatten die sowjetischen Stellen Konrad Reiß und seiner Mutter, das Land zu verlassen. Sie übersiedeln in die DDR. Konrad lernt schnell Deutsch, studiert, wird Außenhandelskaufmann, tritt in die SED ein. Nach der Heirat zieht er mit seiner Frau in das Haus seiner Mutter, die er heute hingebungsvoll pflegt.
Ich bin überzeugt, dass diese ersten 8 Jahre natürlich eine Spur hinterlassen haben. Aber es ist mehr unterbewusst. Vielleicht so weit unterbewusst, dass er die Empfindungen der DDR-Zeit als positive Empfindung erleben ließ. Positiver als gewöhnlich. Ich will damit sagen, dass praktisch im Gegensatz zu den ersten 8 Jahren, wo ich gedrückt mich gefühlt habe, ohne es sagen zu können, wodurch, ich diesen Eindruck in der DDR nicht hatte.
positive Erinnerung ist das Verhältnis, auch während des Krieges, der russischen Babuschkas, die das kümmerliche Kind immer irgendwie versucht haben zu herzen. Und das Zweite, wenn man das Negative meint, Gipfel der Verlogenheit, und das, würde ich sagen, hat mich geprägt.
Thomas Münz kommt mit seinen Eltern 1956 in die DDR. Hier schließt er sein Studium ab. Politisch desillusioniert verlässt er 1961 Ostdeutschland und geht in die Bundesrepublik. Er arbeitet bis Ende der 80er Jahre für das russischsprachige Programm der Deutschen Welle. Regelmäßig besucht er seine Mutter in Berlin. Manchmal kommt das Gespräch dabei auf die Kindheit und welche Prägungen sie hinterließ.
Eine übertriebene Hilfsbereitschaft den Schwachen gegenüber und eine eher noch mehr übertriebene Aggressivität jeglichem Machtmissbrauch gegenüber. Die schlimmste Erinnerung in meiner Kindheit war, ich musste immer schon im Kindergarten lernen und im Waisenhaus, «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Wir danken dir, Genosse Stalin, für unsere glückliche Kindheit.
Thank you.
12 Jahre hatte ich sie nicht gesehen. Ich konnte das Wiedersehen kaum erwarten und stürmte hinein.
Ein junger Mann stürmte herein, schlenkerte mit einer Mappe, segelte um den Tisch herum und haute sich auf einen Stuhl. »Junge, Junge, das hätte ich mir ja nicht träumen lassen«, sagte er laut, in der unbekümmerten Art eines echten Berliners.
So schildern Susanne Leonhardt und ihr Sohn Wolfgang das Wiedersehen in Ost-Berlin im Sommer 1948 in ihren später niedergeschriebenen Büchern »Gestohlenes Leben« bzw. »Die Revolution entlässt ihre Kinder«. Die Mutter hat 12 Jahre Gulag und Verbannung hinter sich. Der Sohn eine Ausbildung zum Parteifunktionär.
Als ich die Tür zu ihrem Zimmer aufriss, zuckte sie zusammen, schaute mich freudig und doch zweifelnd an. Sie hatte noch das Bild ihres Sohnes in Erinnerung, das vor 12 Jahren richtig gewesen war.
Ich tastete nach Bekanntem, nach früher vertraut gewesenem in den Zügen meines Kindes, und ich stieß immer wieder auf gänzlich Neues im Wesen, in den Ausdrücken und Gesten. Nicht das enttäuschte mich, dass mein Sohn so oder so und nicht anders war, aber dass er mir fremd geworden war. Er, den ich alle die 12 Jahre hindurch Stunde für Stunde herbeigesehnt hatte, das war bitter.
Aber auch sie war sehr verändert. Sie machte einen gehetzten Eindruck. Und man sah ihr die Entbehrungen der Leidensjahre deutlich an. Als jemand an der Treppe vorbeiging und etwas rief, zuckte sie zusammen. Schon während unserer ersten Unterhaltung fiel mir immer stärker auf, wie eingeschüchtert und wie verstört sie war.
Nicht nur Mädchen und Jungen, die im Gulag zur Welt kamen oder als Minderjährige in einem der Besserungsarbeitslager waren, leiden unter der eigenen Haft oder der ihrer Mütter. Auch die weitere Entwicklung vor der Haft Geborener wie Wolfgang Leonhardt, der in späteren Jahren zum wohl bekanntesten Sowjetunion-Experten und Kritiker in Deutschland avancierte, ist ohne die Lagererfahrung seiner Mutter kaum denkbar. Die erste Wiederbegegnung nimmt für das weitere Zusammenleben eine Schlüsselstellung ein.
Für mich war ja das Gefühl Mutter gar nicht so gegeben, so wie andere das kannten, ja. Ich hatte überhaupt gar keine Beziehung. Das Bild Mutter gab es ja für mich überhaupt nicht.
Till Wendt ist 1943 im brandenburgischen Senftenberg geboren. Als er 3 war, wird seine Mutter von sowjetischen Soldaten abgeholt. Auch sein Bruder Götz, 2 Jahre älter als er, hat nur eine vage Vorstellung von seiner Mutter. Nur die Schwestern Jutta und Ina, Jahrgang 1935 bzw. 38, können sich ein Bild von ihr bewahren. Die Länge der Gulaghaft und das Alter der zurückbleibenden Kinder bei der Trennung beeinflussen ungemein die erste Wiederbegegnung. Margot Wendt, die Mutter der 4 Kinder, kommt im April 1956 wieder nach Hause.
Ich hatte hinten, da hatten wir unser Kinderzimmer in diesen Räumlichkeiten, da habe ich zum Fenster rausgeguckt und da habe ich das Auto kommen sehen. Und dann war ich runtergelaufen, ne? Und dann fuhren die hier bis auf den Hof mit dem Auto und dann stieg meine Mutter dann aus und da stand nun eine Frau, abgemagert, 10 Jahre älter, schäbiger Mantel, irgendwie so ein Kopftuch. Tja, das war dann die Mutter wieder.
Für mich spielte das sich ab wie, naja, da kommt eben jemand. Ja, so. Und dann irgendwann wurde ich dann rangerufen, du komm mal her, begrüß mal deine Mutter, ja. Ich bin da richtig zögerlich auf diese Frau drauf zugegangen. Für mich war es eine wildfremde Frau.
Ich war in meinem Zimmer und ich wartete dann ab, die beiden Jungs waren schon unten. Das Auto kam rein und Mutter stieg aus und war gekleidet wie eine aus den 40er Jahren, also mit so einem Kantchen, Mantel und das Tuch geknotet. Ich habe Fotos davon, so altmodisch alles, ja.
Ich kann mich an große Freude erinnern, aber erschütternde Tränen waren weder beim Abschied, so richtig geweint wurde bei uns eigentlich nicht. Hat meine Mutter jemals geweint?
Und dann, nachdem die Jungs dann so mit Artem Diener guten Tag gesagt haben, sie kannten die Mutter ja gar nicht wieder. Und dann bin ich runtergegangen und natürlich, ich habe mich in ihre Arme geschmissen, habe geweint.
Ich kann mich nur erinnern, dass meine älteste Schwester, ja, die war ja schon 21, war etwas kühl und reserviert. Da gab es nicht so diese herzliche Umarmung.
Vor einer ähnlich schwierigen Situation stehen Jonas Ratschas und seine Mutter. Die Litauerin hatten Angehörige des Ministeriums für Staatssicherheit im Herbst 1949 als Schwangere verhaftet. Jonas muss auch sein erstes Lebensjahr unter widrigsten Bedingungen hinter Stacheldraht verbringen. Erst dann erhält der Ehemann die Erlaubnis der Moskauer Behörden, seinen Sohn aus dem Lager abzuholen. Der Junge wächst auf einem Bauernhof bei den Eltern des Vaters auf. Als er 6 ist, kommt seine Mutter nach Hause.
Ich sah, wie ein Wagen auf den Hof fuhr. Ich sehe, da kommt mein Onkel mit einer jungen Frau. Mein Vater ist rausgerannt und hat sie sofort umarmt und begrüßt. Ich stehe da und überlege mir, was ist das für eine Tante? Mein Vater sagte dann zu mir, das ist deine Mama. Ich habe am Anfang nicht verstanden, weil ich meine Großmutter Mama nannte, weil sie mich großgezogen, sich um mich gekümmert hat. Ich war am Anfang schüchtern und ein bisschen distanziert. Ich habe näheren Kontakt gemieden.
Mein Sohn hat mich nicht erkannt, aber trotzdem hat sein Herz gespürt, wer ich bin,
schreibt die Mutter später in ihrem Lebensbericht.
Abends hat er zu meinem Mann gesagt, ich werde mich zu meiner Mutti legen. Die Mutter meines Mannes hat Jonas Mama genannt, und mich nannte er die schöne Mutti. Er legte sich zu mir, nahm meine Hände, legte sie auf seine Brust und sagte, Mutti, ich werde dir die Hände wärmen.
Außerordentlich tragisch ist die Konstellation, wenn die Erwartungen der Zurückgebliebenen nicht mit der Wirklichkeit der Heimgekehrten übereinstimmen. Wenn die Zeit der Trennung und die Schwere der Lagerhaft nicht angemessen in das neue, gemeinsame Leben integriert werden kann. Die Polin Rosa Czerwinska kehrt ebenfalls nach 10 Jahren im Gulag heim.
Als das Telegramm kam, dass ich zurückkomme, nahm meine Tochter einen Stuhl, begann damit durch das Zimmer zu tanzen und schlug dabei mit dem Stuhl gegen den Fußboden und rief, »Die Mutti kommt! Die Mutti kommt!« Endlich wird sie eine Mutti haben. Jetzt wird sich ihr Leben ändern. Sie wird nicht mehr nur die Oma haben, die alt, hässlich und streng ist. Die Mutti wird schön sein, jung und gut wie eine Märchenfee. Sie erlebte aber eine bittere Enttäuschung. Die Frau, die kam, war alt, grauhaarig und ebenfalls hässlich. Nichts hatte sich in ihrem Leben geändert. Sie wohnte weiter in demselben Zimmer. Nur für die Nacht stellte man ein weiteres Bett hinein. Es wurde noch enger in der Wohnung. Nun hatte sie 2 Omas.
Die Tochter kann keine Zärtlichkeit für ihre Mutter empfinden. Zu einer fremden Frau, die ihr ihre Träume genommen hatte. Dieser Schock haftet für immer in ihrer Seele.
Meine ganze, über 10 Jahre angesammelte Liebe konnte nicht helfen. Lange Zeit fühlte ich mich schuldig. Wir haben mehrmals darüber gesprochen, aber es ist uns nie gelungen, eine Verständigung oder eine Einigung zu erzielen. Und das ist die schlimmste, grausamste Folge meiner Lagerjahre.
Thank you.
Nach den ersten Wochen und Monaten der Heimkehr stellt sich das Alltagsleben ein. Die allermeisten der aus dem Gulag Entlassenen und ihre herangewachsenen Kinder leben in der Sowjetunion oder anderen östlichen Ländern. Wie gehen sie unter den dort gegebenen politischen Verhältnissen mit ihren jeweiligen Erfahrungen um? Finden sie Gelegenheiten, sich untereinander oder mit anderen auszutauschen? Oder beschweigen sie die Vergangenheit, aus welchen Erwägungen auch immer?
Wir haben sehr wenig über die Vergangenheit gesprochen, weil das so ein Thema war. Und in der Sowjetzeit war das überhaupt kein Thema, über das man sprach. Oder ganz selten.
Elvira Mein, eine in der Sowjetunion lebende Deutsche, ist 1946 im Gulag geboren.
Das Thema war geheim. Ich habe darüber zu niemandem und nirgendwo gesprochen. Und wenn ich es doch meinen wenigen engen Freundinnen erzählte, war es einmal ausgesprochen und dann wurde nie wieder darüber erzählt.
Karl-Heinz Vogelei hatten die sowjetischen Sicherheitsorgane im Sommer 1945 als 16-Jährigen unter Werwolf-Verdacht festgenommen und bis 1953 im Gulag inhaftiert.
Das hat mich aber dermaßen vorsichtig gemacht, dass ich nicht mehr auf Menschen zugegangen bin, sondern habe gewartet, nicht wahr, wie er reagiert.
Kurz nach der Ankunft in seiner Heimatstadt Haldensleben erfährt er vom Tode seiner Mutter, die vor Gram über das ungewisse Schicksal ihres Sohnes früh verstorben ist. Einige Tage später trifft er einen Jugendfreund.
Ich bin auf den zugegangen, der kannte mich plötzlich gar nicht mehr. Ich dachte, was immer, nu, also irgendwie versteht man ja denn die Welt nicht mehr, ja. Naja, also das sind alles so Dinge, die man erstmal verkraften muss.
Dieses Erlebnis nimmt wesentlichen Einfluss auf seinen eigenen Umgang mit der Erinnerung an die Haftjahre.
Ich habe das zu DDR-Zeiten versucht zu verdrängen, nicht wahr? Gar nicht erst an mich ranlassen. Ja, das ist das Beste, was man machen kann, wer das kann.
Auch seiner Ehefrau und seinen drei Kindern erzählt er in den 70er und 80er Jahren kaum etwas über das Erlebte und Erlittene. Noch konsequenter agiert die in der Sowjetunion lebende Wanda Briediene.
Ich habe diese Jahre aus meinem Gedächtnis gestrichen.
Der Vater der Litauerin verbringt die Jahre zwischen 1949 und 1957 im Gulag. Seine Frau und seine Tochter Wanda werden in dieser Zeit von Litauen nach Sibirien in die Verbannung deportiert. Dort verbringt sie ihre Jugendzeit, die schönsten Jahre zwischen dem 13. und dem 22. Geburtstag.
Ich wollte nicht mehr daran denken. Auch meinem Sohn habe ich nichts von der Verbannung erzählt. Ich wollte nicht wieder gedanklich dorthin zurückkehren. Es gab nichts Gutes, woran ich mich erinnern könnte. Diese 8 Jahre wurden mir von meinem Leben gestohlen. Es gab nur Kälte und schwere Arbeit.
Dem Vergessen wollen steht bei vielen jedoch das Nicht-Vergessen-Können entgegen. Zu intensiv sind die traumatischen Erlebnisse, als dass man sie ungeschehen machen könnte. Für andere unverfängliche Gegenstände und Situationen des Alltags führen die Betroffene in die Vergangenheit zurück. Eine Konservendose erinnert an den Suppennapf des Lagers, der erste Schnee an den Frost der Verbannung, ein unfreundlicher Vorgesetzter an die Zwangsarbeit. Dennoch, als sich für Wanda Ende der 70er Jahre die Möglichkeit ergibt, bei einer Reise durch die Sowjetunion auch ihre einstige Verbannungsregion zu besuchen, zögert sie nicht lange. Genau auf den Monat und den Tag 20 Jahre nach ihrer Entlassung steht sie am Fenster des fahrenden Zuges.
Da, wo es früher die Siedlung gab, standen halb verfallene Baracken. Dort konnte man nichts weiter sehen. In Taischet stand ein neuer Bahnhof. Wir sind nachts vorbeigefahren. Ich stand im Gang und habe rausgeschaut. Aber ich habe niemandem der Reisenden davon erzählt, dass ich hier schon mal gewesen bin. Alles ging allein durch meinen Kopf. Damals war das ein Tabuthema.
Ich habe nicht mehr daran gedacht. Nur in Albträumen ist es mal vorgekommen. Aber ich habe mich bemüht, davon abzunabeln, wie man sagt. Ich wollte es einfach vergessen.
Die Russlanddeutsche Käthe Marquardt leistet von 1946 bis 1954 Zwangsarbeit im Gulag. Auch ihr Mann kommt von dort. Anschließend folgt die Verbannung nach Vorkuta, wo sie bis Anfang der 80er Jahre leben.
Für was war das alles? Warum? Warum haben die mir das angetan? Und dann habe ich mich wieder selber beruhigt und habe gesagt, im Innerlichen, im Kopf, das haben nicht die Russen getan, das haben auch nicht die Wachen getan, das war das System.
Im hohen Norden, hinter dem Polarkreis, sind auch ihre beiden Töchter zur Welt gekommen. Sie erfahren nichts vom Schicksal ihrer Mutter. Wie Käthe Marquardt und ihr Mann sorgen sich viele der Entlassenen um die berufliche Karriere ihrer Kinder, bei der inhaftierte Eltern ebenso hinderlich waren wie unnötige Gewissenskonflikte infolge der staatlichen Ansprüche und Erwartungen.
Wir haben niemals von schweren Zeiten, was er, was ich durchgemacht habe, wir haben niemals davon über diese Sachen gesprochen vor den Kindern. Das war alles geheim gehalten. Die hätten das irgendwo sagen können oder es waren eben, die wurden ganz was anderes in der Schule gelernt. Gebaut, große Baustellen, das haben die Komsomolzen gemacht, das wurde denen in die Schule beigebracht. Keine politische hat es nicht gegeben, das hat es alles nicht gegeben, die hatten keine Ahnung nicht.
Ich ahne, dass eine Phase meines Lebens zu Ende gegangen ist. Punkt. Von jetzt an beginnt eine neue, unbekannte und angsteinflößende Phase. Es beginnt der Lebenskampf, Dalia. Gymnasium, Kindheit, Toben, Spielen, Unsinn machen, Theater, die Freundinnen, das alles ist Vergangenheit. Du bist jetzt eine Erwachsene. Du bist gerade 14 geworden. Du musst dich um deine Mutter kümmern, den Vater ersetzen. Es beginnt mein Lebenskampf. Der erste Akt meines Überlebenskampfes.
Mit diesen Worten beschreibt die Litauerin Dalia Grinkevičiūtė ihre Deportation von Litauen am 14. Juni 1941. Ihr Vater ist bereits im Gulag. Sie, ihr Bruder und ihre Mutter werden auf eine Insel im Eismeer verbannt. Ihre Erdhütten müssen sich die Verbannten selber bauen. Der Polarwinter dauert monatelang.
In unserer Eishöhle hier bin ich mit Wesen zusammen, die früher einmal Menschen waren. Die früher einmal lachten, flirteten, Besuche machten, Besucher empfingen, sich Gedanken machten, wo am besten der Sommerurlaub zu verbringen sei, nach dem langen, kräftezehrenden Winter in der Stadt. Die sich ärgerten, wenn die maßgeschneiderten Kleidungsstücke nicht passten, wenn die Zwei-Zimmer-Wohnung zu eng war. Jetzt schweigen sie. Sie existieren nicht mehr.
Dalia Grinkevičiūtė ist eine der ganz wenigen Gulag-Kinder, die ihre Erlebnisse und Wahrnehmungen niedergeschrieben hat. Und dies zeitnah zu ihrer Verbannung. 1949 flieht sie mit ihrer Mutter und kehrt illegal nach Litauen zurück. Dort schreibt sie im Versteck ihre Erinnerungen auf.
So wie die Menschen einmal waren, sind sie schon lange nicht mehr. Sie liegen jetzt als halbtote Gestalten in Baracke Nummer 13. Hier gibt es nur drei Kategorien. Leichen, Sterbende und Kranke, die mit etwas Glück vielleicht noch zu retten sind. Wir, die überleben werden, können später Zeugnis für kommende Generationen ablegen, die eine solche Hölle nie erlebt haben. Das aber wird ein anderer Typus von Mensch sein.
Ihre mehr als 200 Seiten umfassenden Erinnerungen steckt sie in ein Glas und vergräbt es im Garten ihres Elternhauses. Doch bald wird Dalia von der Staatssicherheit aufgegriffen und mit 3 Jahren Gulag bestraft. Erst Mitte der 50er Jahre darf sie wieder in ihre Heimat, nunmehr eine Sowjetrepublik, zurückkehren. Das Glas mit dem eindringlichen Bericht lässt sie an Ort und Stelle. Nach ihrem Tode 1987 verliert sich die Spur. 4 Jahre später wird das Glas mit ihren Aufzeichnungen unter einem Pfingstrosenbusch im elterlichen Garten zufällig gefunden und wenig später publiziert. Musik.
Manches Mal denke ich mir, ah, es ist eine Erfahrung. Aber die meiste Zeit denke ich mir, warum so viel? Ja, eine Erfahrung, gut, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Aber warum 14 verlorene Jahre? Ja? 14 verlorene Jahre und gerade die schönsten.
Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe damals so zwei Seelen in der Brust gehabt. Die eine war die Haut, war die Fassade, mit der bin ich also durch die Welt gegangen. Und mit dem Inneren, das habe ich weggesperrt und habe das niemanden und nirgendwo offenbaren wollen.
Anna Aschenbrenner und Horst Hennig werden als Jugendliche im Gulag inhaftiert. Beiden gelingt es auf unterschiedlichen Wegen nach ihrer Entlassung Mitte bzw. Ende der 50er Jahre in die Bundesrepublik Deutschland zu gelangen. Hier sind sie eigentlich nicht gezwungen, über ihre Hafterlebnisse zu schweigen. Doch wollen sie selbst darüber sprechen? Öffnen sie sich ihren Mitmenschen?
Das hat keinen interessiert. Das war uninteressant. Das hat keiner geglaubt. Was? Sie? Wo waren Sie im Lager? Sie waren im Lager. Das hat keiner geglaubt. Na ja, so schlimm musste es wohl nicht gewesen sein.
Ich hätte geblockt, denke ich. Weil da bei mir alles tot war. Ich habe diesen Zustand, das sage ich aber alles im Nachhinein, diesen Zustand des nicht intensiven Wahrnehmens eigentlich erhalten wollen. Ich wollte nicht wahrhaben, wo ich war, wie ich war, was war. Das war alles so eine Abgrenzung.
Die erste Zeit habe ich versucht zu vergessen, weil ich wollte leben. Ich war eine junge Frau. Ich habe sehr wenig vom Leben gehabt. Hier habe ich dann alle Möglichkeiten gehabt. Für mich war das Wichtigste, die Welt zu sehen, Leute kennenzulernen. Und dann habe ich versucht, zu verdrängen.
Ich habe also keine Emotionen bei Rückerinnerung an Lager. Im Gegenteil, ich habe diese ganze Lagerzeit, wenn mal darüber gesprochen worden ist, im Freundeskreis oder wo immer, dann eigentlich das so als Episode im Leben dargestellt, ohne mich da groß einzubringen. Weil dann hätte ich wieder etwas von mir hergeben müssen und das wollte ich nicht. Das war vielleicht der Grund, warum ich nie intensiv über diese Zeit gesprochen habe, mit niemandem.
Tai mano pirmas vaikystės prisiminimas, kad aš suvokiau, kad aš esu aš, tai būtent vaikų namuose, NKVD vaikų namuose.
Meine erste bewusste Erinnerung betrifft meine Zeit im NKVD-Kinderheim. Ich sitze auf einem Holzpferd, schaue aus dem Fenster und warte auf meine Mutter. Jeden Tag erwarte ich sie. Doch sie darf nur einmal im Monat kommen. Und ich sehe dann, wie sie sich durch den Schnee einen Weg bahnt. Immer wenn meine Mutter hereinkam, rief ich ihr zu: Mama, ich liebe Litauen, mein Vaterland. Alles auf Litauisch, wie sie es mir beigebracht hatte. Unsere Treffen durften nur kurz sein. Ich bekam keine Geschenke von ihr, kein Essen. Sie hatte selbst nichts. Sie kam zu mir, blieb und dann musste sie wieder zurück.
Es gibt viele Gulag-Familien, denen es gelingt, die emotionalen Brüche einzudämmen. Und diese mit Rücksicht, Verständnis und Liebe, ja mit aufopferungsvoller Hingabe fühlbar auszugleichen. Wie bei Vytautas Taukinaitis und seiner Mutter. Der Litauer ist 1949 im Gefängnis von Kengir in Kasachstan zur Welt gekommen, wo seine Mutter zwischen 1947 und 1952 inhaftiert war.
Das Wichtigste in meinem Leben ist meine Mutter gewesen, mit ihrer Vitalität und Entschlossenheit, aber auch mit ihrem Verträumtsein und der Gabe, sich Dinge auszudenken. Als ich sie vor 20 Jahren verlor, war das für mich ein sehr harter Schicksalsschlag. Denn meine Mutter ist sehr früh, bereits mit 67 Jahren, gestorben. Das Wichtigste in meinem Leben war auf jeden Fall meine Mutter.
Am nächsten stehen mir Mama, mein Bruder und mein Sohn. Die Mama war immer bei mir. Wir waren immer zusammen, haben uns niemals getrennt. Ich konnte die Mama einfach nicht allein lassen. Sie war für mich wichtiger als ein Ehemann. Es gab viele Momente, in denen ich mich nur an meine Mutter wenden konnte. Sie half mir und gab mir Kraft.
Die im Gulag geborene Elvira Mein entwickelt, wie viele andere Kinder, die im Lager oder in der Verbannung zur Welt kamen und gemeinsam schwere Zeiten verbringen mussten, ein sehr inniges Verhältnis zu ihrer Mutter.
Als Mama 1997 gestorben ist, schienen mir alles zusammenzubrechen. Ich weiß, dass nichts ewig ist. Aber mir war so, als ob mein Leben stehen blieb. Sie fragen nach meinem Sohn. Ja, leider sind die Beziehungen nicht allzu innig. Dadurch, dass der Junge von mir getrennt wurde, als er 15 Jahre alt war, und ich ihn erst wieder sah, als er 27 war, ist eben eine kolossale Entfremdung eingetreten. Ich hatte anfangs die Hoffnung, mit der Zeit werde alles wieder wie früher werden. Aber diese Hoffnung hat getrogen. Man muss sich damit abfinden. Es ist nicht zu ändern.
Dies schreibt Susanne Leonhardt einer Freundin Ende der 50er Jahre über das Verhältnis zu ihrem Sohn Wolfgang. Ausbleibende Begegnungen, mangelnde Kommunikation sowie wachsende politische Divergenzen tragen nach und nach zur Abkühlung ihres Verhältnisses bei. In einem späteren Brief Susanne Leonhardts heißt es:
Was das Gespräch mit meinem Sohn anbetrifft, so hat sich viel geändert. Mein Sohn wertet überhaupt nicht. Er hat keine Grundkonzeption, keinen politischen oder moralischen Standort. Leider. Er ist sogar stolz darauf, dass er angeblich objektiv analysiert.
Das ist das Wichtigste. Ich bleibe unabhängig. Sage das, was ich für notwendig und richtig halte. Setze mich für eine realistische Politik gegen meinen Osten ein. Differenzierung, Betrachtung. Verbreite das. Ab und zu wird man ja auch von Politikern eingeladen. Aber vor allem, es ist ja nicht nur, dass man da in den politischen Kreisen ist, sondern in der Bevölkerung tätig ist. Und deswegen habe ich so gerne meine Interviews gemacht, gerne Vorträge gehalten, um also in der Bevölkerung tätig zu sein. Und ich habe es nicht bereut.
Wer hätte sich einen solchen Wandel träumen lassen? Ich hingegen habe mein ideales Ziel, den Kommunismus als Menschheitsidee, nie aufgegeben. Ich hoffe, Sie durch diese bekenntnishafte Randbemerkung nicht allzu sehr zu enttäuschen.
Wir hatten einen umgekehrten Generationskonflikt. Sonst waren es immer die konservativen Eltern und die rebellischen Jugendlichen. Und bei mir war es umgekehrt. Meine Mutter wurde so eisern, dass sie jegliche Kritik, obwohl die ja 10 Jahre im Lager Workuta gesessen hat, jegliche Kritik als Kalten Krieg bezeichnete. Und sie war also absolut eisern und sagte, nein, das darf nicht sein und so, und hat sich dagegen gestellt.
Auch das Verhältnis zwischen Horst Hennig und seiner Mutter, die wie die Leonhardts in der Bundesrepublik leben, ist angespannt. Beide hatten eine 5-jährige Gulaghaft hinter sich, als sie sich in einem kleinen Ort in Niedersachsen wieder treffen und in eine gemeinsame Wohnung ziehen.
Das erste Wiedersehen mit der Mutter war irgendwo doch so ein bisschen von Freude begleitet. Und gleichzeitig aber auch von Ängsten wirst du mit dieser Frau, die ja deine Mutter ist, überhaupt noch zusammenleben können. Empfindest du noch was für sie?
Seine 57-jährige Mutter kommt gesundheitlich schwer gezeichnet aus dem Gulag zurück. Ihren Sohn, der sich beruflich völlig neu orientieren muss, lässt sie nicht frei gewähren
und zwingt ihn, bei ihr auf dem Lande zu bleiben.
Indem sie dann krank wurde oder mir gedroht hat, sie nimmt sich dann das Leben, wenn ich sie verlassen würde. Ich habe im Nachhinein Hass auf meine Mutter gehabt. Dass sie mich so festgeklammert hat mit solchen wirklichen Methoden.
Auch als Horst Hennig längst eine eigene Familie gegründet hatte, hält das Dominanzgebaren seiner Mutter an. Als sie 1976 stirbt, kann er keine besondere Trauer empfinden. Zu stark war die Fremdbestimmung durch seine Mutter.
Ich habe da sehr drunter gelitten. Nicht, dass sie so war, sondern dass ich nicht die Kraft, den Mut hatte, mich dagegen zu wehren. Obwohl ich ja ganz anders meine Erfahrungen hatte in der Gefangenschaft, auch gleich nach der Gefangenschaft. Ich draufgängerisch war, ich mir nichts habe bieten lassen, das hätte sonst wer sein können. Und da kippe ich ab.
Jahre hat man uns genommen, fern der Heimat, Sklaverei. Manche Nacht wurden wir vernommen, niemand hörte unseren Schrei.
Am 11. Juni 1990 setzt sich Karl-Heinz Vogelei an seinen Schreibtisch und grübelt über die Vergangenheit und Gegenwart. Er ist noch immer erregt über die friedliche Revolution und den politischen Wandel in der DDR. Seine damaligen Gedanken hält er in einem Gedicht fest.
Sind die Ketten auch in Warkuta geblieben. Ungehindert ließ man uns auch hier nicht gehen. Wir konnten nicht bestimmen, wurden nur getrieben. Viele Repressalien waren für uns ausersehen. Am Rande der Gesellschaft mussten wir das Dasein fristen. Unser Haupt, das hielten weiter wir gesenkt.
Mit dem Fall des Kommunismus in Osteuropa hat sich die Bereitschaft der ehemaligen Gulag-Häftlinge und ihrer Kinder, über das Erlittene zu reden, schlagartig vergrößert. Während sich in den Jahrzehnten zuvor nur wenige getrauten zu erzählen, berichten in der Folgezeit beinahe alle.
Nun regieren nicht mehr Bonzen, sondern Christen, obwohl einer an unserer Rehabilitierung denkt. Lange genug sind wir gedemütigt, gekrochen. Unser Stolz ist noch immer nicht gebrochen.
Einige empfinden die Rückbesinnung auf die Vergangenheit jedoch weiterhin als eine außerordentliche emotionale Herausforderung. Als nach der Wende die Berichte von Karl-Heinz Vogelei ausführlicher werden, verschließt sich seine nach dem Lager geborene Tochter Heidrun.
Wenn Vati von Russland erzählt hat, bin ich immer rausgegangen. Weil mich das dermaßen belastet hat. Ich habe auch, was er geschrieben hat, nicht gelesen. Ich kann es nicht. Ja. Und ich kriege es nicht hin. Es ist kein böser Wille. Ja, wenn ich mir vorstelle, was den Männern oder den Kindern da angetan wurde. Man muss sich nicht nur selber quälen. Es ist alles schlimm genug und es ist gut, dass es vorbei ist und dass er es geschafft hat und überstanden hat und auch relativ, sag ich mal, unbeschadet.
Aus emotionaler Sicht ist eine solche Einstellung durchaus verständlich. Dessen ungeachtet sind die wechselseitigen Erfahrungen von Gulag-Kindern und ihren verfolgten Müttern bzw. Vätern in den vergangenen beiden Jahrzehnten in zahllosen Gesprächen thematisiert worden. Die Reise in die Vergangenheit bleibt jedoch eine emotionale Gratwanderung, und zwar für beide Seiten, für die sich Erinnernden wie für die Zuhörenden.
Am 28. April 1946, früh morgens um 3 Uhr, kam er zur Welt. Man sagte mir, der Junge sei gesund, alles normal. Ich war glücklich. Und ich konnte es nicht fassen, ich bekam Besuch, eine Gratulantin, eine Gefangene aus Hamburg. Sie wünschte mir und meinem Kind so viel Gutes. Auf einer Untertasse brachte sie mir ein Stück Kuchen. Die ersten Blüten von Kräutern, die auf dem kargen Boden der kasachischen Steppe kurzzeitig blühten, hatte sie um das Kuchenstück wie ein Kränzlein angeordnet. Welch ein gutes Omen für mein Kind.
Dies liest Konrad Reiß in den Erinnerungen seiner Mutter Lotte Strub über seine Geburt im Gulag. Anlässlich ihres 90. Geburtstags im Jahr 2002 beginnt sie ihren Lebensbericht zu schreiben. Das mehrere hundert Seiten umfassende biografische Dokument wird zu einer eindringlichen Schilderung.
Ich kam nach 8,5 Jahren frei. Es war der 17. August 1946. Es wehte ein starker Wind, trieb Sand vor sich her, und ich wusste nicht, wie ich mein Kind schützen sollte. Hinter dem Zaun, wo ich saß, befand sich die Rückseite einer großen Baracke. Stundenlang saß ich hier, durfte mich nicht wegbewegen, und ich sah auch keinen Menschen. Ich wusste nicht, was weiter geschehen würde. Mir ging es schlecht, ich hatte Fieber. Mein Kind, das sich eng an mich gedrückt hielt, hatte nicht geweint. Durch das hohe Fieber war ich so benommen, ich konnte nichts mehr richtig wahrnehmen. Als ich zu mir kam, lag ich im Krankenhaus. In meinem Arm lag mein so friedliches Kind. Ich hatte Malaria, der kleine Lungenentzündung, und angeblich war ich ein freier Mensch. Etliche Tage lagen wir hier ohne irgendwelche Behandlung.
Ich habe gehofft, dass wenn sie ihre Memoiren schreibt, das besser verarbeiten kann, aber es hat nicht wirklich geholfen. Diese Wunde, die ist nie verheilt bei ihr.
Als ich aus dem Krankenhaus entlassen war, Konrad auf dem Arm, führte man mich zu einem zweistöckigen Gebäude, um mein Entlassungspapier und den Geburtsschein meines Kindes zu erhalten. Dann kam ein Lastauto. Wir kletterten auf die Ladefläche. Die Fahrt war nicht weit, aber es ging schon auf den Abend zu. Es war bereits dunkel geworden, als wir abstiegen. Der Fahrer reichte einem Mann unsere Papiere. Dieser war aus dem Haus gekommen, vor dem wir gehalten hatten. Er führte uns in die Küche, wies auf den Fußboden und sagte, »Hier könnt ihr schlafen.« Dies war mein erster Tag in Freiheit und der erste Tag unserer gemeinsamen Verbannung.
Konrad gibt die handschriftlichen Aufzeichnungen Kapitel für Kapitel in den Computer ein und wird so erstmals mit allen Details bekannt. Diese intensive Beschäftigung mit den Hafterfahrungen seiner Mutter fördert zugleich seine eigene Erinnerungsarbeit.
Vor allen Dingen nach der Wende habe ich mich durch die Memoiren meiner Mutter doch sehr intensiv damit beschäftigt. Und das hat mich innerlich sehr, sehr berührt. Sagen wir mal, es ist fast wieder zum Trauma geworden.
Er spricht über den
selbst. Er könnte es je weniger machen. Vielleicht wird es ihm leichter, aber er kann nicht. Und mit den Jahren wird's schlimmer.
Die Russlanddeutsche Ella Pfeiffer ist noch ein Baby, als ihr Vater verhaftet und mit 10 Jahren Gulag bestraft wird. Während das Kind heranwächst, bringt die Mutter immer wieder das Gespräch auf den Vater, der auf einer sehr langen Reise sei, aber doch wiederkommt. So entsteht trotz der langen Trennung eine innige Gemeinschaft zwischen dem Vater und seinen Kindern.
Ich sag nur alles mal, Papa, du Herr, vielleicht mal von was anderes, vielleicht. War doch Gutes, war doch, wir waren doch zusammen, war der Bruder, war die Mama. Und dann tut der Papa gewiss von dem sprechen, gewiss.
Viele Gulag-Kinder, wie Ella Pfeiffer, hören den Erinnerungen aus der Haft aufmerksam zu. Adolf Pfeiffer verfasst über den für ihn so wichtigen Erinnerungsmonolog und dessen ihm nicht verborgen gebliebene problematische Rezeption durch seine Tochter ein mehrseitiges Gedicht. Er nennt es Lektüre und schildert darin auch eine Szene aus der Untersuchungshaft.
Es hieß, denk dir deine Schuld auch noch aus, sonst kommst du aus diesen 4 Wänden nicht raus. Das war noch nicht alles. Erst jetzt es begann. Ein menschenverachtendes Foltern fing an. Lies Papa nicht weiter. Jetzt ist es genug. Höre dennoch, mein Töchterchen, was weiter geschah.
Ich verstehe den Vater. Ich weiß das. Ich verstehe, dass das für einen Unschuldigen das schrecklich ist. Das verstehe ich. Und ich sage, ich lasse meinen Vater nicht im Stich. Solange wie ich kann. Gewiss, ich könnte weggehen, ich könnte ihn ins Altersheim geben und könnte ich ruhig. Das will ich nicht. Wir sprechen zusammen, ich tue ihn beruhigen. Der Papa tut alles mal auf mich horchen. Beruhigt sich und so geht's.
Nicht nur Lotte Strub und Adolf Pfeiffer haben umfangreiche Erinnerungen hinterlassen. Mit Beginn der 90er Jahre setzten sich viele Gulag-Häftlinge oder ihre Kinder schreibend mit ihren Erfahrungen auseinander. Wie bei Karl-Heinz Vogelei waren es auch bei Horst Hennig die Kinder, die ihn baten, einen Erlebnisbericht zu schreiben.
Da habe ich lange mit mir gekämpft. Dann habe ich einen Versuch gestartet und habe auch angefangen, mal so ein bisschen mich zu öffnen, niederzuschreiben. Und dann lief das auch eine ganze Zeit lang, wirklich, also von früh bis spät hätte ich da sitzen können, schreiben können. Es kam alles raus, war auch teilweise dann sehr bewegt über das, was ich geschrieben habe. Und dann gab's einen Bruch.
Befragt nach den Ursachen, sagt Horst Hennig.
Ich denke mir mal, ausgelöst dadurch, dass plötzlich bei mir gefühlsmäßig so viel raufgekommen ist, dass ich einfach nicht in der Lage war, jetzt weiter zu denken, weiter zu weiß ich nicht. Von heute auf morgen war Schluss.
Irina von Torma hält zunächst gar nichts davon, sich mit ihrer Kindheit in der Verbannung zu beschäftigen. Mit ihrer Mutter, die 9 Jahre im Gulag war, gerät sie darüber in einen ernsthaften Konflikt, als diese ihre Erinnerungen einem Historiker preisgibt. Doch langsam, befördert noch durch eine Lebenskrise und das fortschreitende Alter der Mutter, setzt ein Sinneswandel ein.
Und dann habe ich mir das Eis von der Seele geschrieben. Ich habe das dann innerhalb von 1/4 Jahr geschrieben.
Irina beschreibt ihr Leben in chronologischer Folge. Ihre Geburt 1949 in der Verbannung, die Kindheitsjahre im fernen Kasachstan, die Übersiedlung und ihr späteres Leben in der DDR. Jedes Mal, wenn ein Kapitel fertig ist, geht die Tochter zu ihrer Mutter und liest ihr vor.
Und meine Mutter war völlig sprachlos. Da hat sie immer gesagt, also, was du da so schreibst. Ich sage, naja, sag mal was dazu, war das so? Ja, manche Dinge hat sie so nicht empfunden. Ganz klar, jeder empfindet ja viele Dinge anders. Manche Dinge, hat sie gesagt, habe ich genau auf den Punkt gebracht, hätte sie nicht besser sagen sollen oder sie hätte es so nicht ausdrücken können und so.
Ihre Mutter lebt noch, als Irina von Torma ihre Erinnerungen auf eigene Kosten als Buch im Jahr 2005 herausgibt.
Ich kann eigentlich froh und zufrieden sein, dass ich so eine tolle Mutter hatte, die mir so viele Lebensweisheiten auch mitgegeben hat und das immer verstanden hat mit ihrer Art, so wie sie drauf hatte. Also ich muss wirklich sagen, ich denke mit Dankbarkeit an meine Mutter zurück. Was sie mir vermittelt hat, ist wirklich unheimlich toll. Und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich das dann letztendlich dann doch noch alles so gut in den Griff gekriegt habe, trotz meiner ganzen Katastrophen, die ich da so erleben musste.
Ich sehe irgendwo eine Polizei oder irgendwas. Und dann immer dieses Gewissen, ja, dass die sind nicht wegen dir da oder die gehen da nicht wegen dir oder so. Das ist im Unterbewusstsein so verankert. Und jetzt sind doch so viele Jahre, ja, dahergegangen. Aber das ist immer noch, weil es die Kindheit war.
Der Gulag besteht beinahe 30 Jahre lang. Erst Mitte der 50er Jahre werden die Haftlager schrittweise aufgelöst. Annähernd 20 Millionen Gefangene durchliefen das sowjetische Straflagersystem. Jeder Vierte kehrte nicht zurück. Welche Spuren hinterlässt der Gulag bei den Überlebenden, den Minderjährigen, den Frauen und Männern und bei ihren Kindern?
Der Haupt, das war die Angst. Das sage ich, weil die Angst, wenn man so ein Kind ist und bekommt die, die kriegt man schon nicht mehr raus. Das ist schon nicht so leicht. Die Angst, weil der Papa war unschuldig, der Großpapa auch. Und wenn man mit unschuldigen Menschen sowas machen kann, und da hat man schon nach immer gedacht, wann wir erwachsen werden, wie geht's uns?
Nežinau. Man kaip žmogui tai gerai, kad jinai buvo.
Ich weiß nicht. Ich denke, ich habe als Mensch davon profitiert. Das hat mir eine gute Grundlage fürs Leben gelegt. Obwohl, wenn ich das noch einmal wiederholen müsste, dann weiß ich nicht so recht, ob ich das wirklich wollte. Auf jeden Fall würde ich das Leben von meiner Mutter nicht haben wollen.
Diese Machtlosigkeit, also ich habe sie sicherlich als Kind nicht so erfahren können, aber ich saß neben meiner Mutter, die dann wie gelähmt war. Und es hat auch sicherlich was damit zu tun, dass Kinder ja ihren Eltern insofern vertrauen, weil sie Schutz von ihnen erwarten. Und wenn sie der Ohnmacht ihrer Eltern bewusst wären, diese Schutzfunktion auszuüben, dann überträgt sich das irgendwie auf das Kind.
Wenn diese 8 Jahre der Verbannung nicht gewesen wären, dann könnte ich sagen, dass mein Leben wirklich interessant und gut gewesen ist. Sehr aktiv und sehr interessant. Und mein Leben ist bis heute sehr aktiv und interessant. Nur diese schlimmen Jahre aus meiner Jugend zerstören das positive Gesamtbild. Diese 8 Jahre meiner Verbannung sind wie ein schwarzer, dunkler Fleck.
Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr sage ich, haben mich dermaßen intensiv und stark geprägt, dass ich wahrscheinlich heute noch da so ein bisschen drunter leide. Es ist noch nicht so ganz aus mir raus ist. Zwar mit dem Verstand, mit dem Ratio, alles erklären kann, aber gefühlsmäßig eben da doch noch so meine Probleme habe.
Wenn es etwas Auffälliges an uns gibt, dann sind es diese kleinen Schrullen.
Schreibt Irina von Thoma in ihren Erinnerungen.
Das Hinauszögern von Abschied, von Entscheidungen, das Ausnutzen der Zeit bis zur allerletzten Sekunde, die Unentschlossenheit bei Reisen, das Chaos vor der Abreise. Ja, überhaupt Stimmungen. Die plötzliche Melancholie bei einem bestimmten Licht, die Berührung in weiten Landschaften, die Beklommenheit an manchen Nachmittagen oder an stillen Abenden, bei Gerüchen oder Lauten. Es gibt zum Teil merkwürdige Symptome. Kältegefühle, Erregung oder Unruhe oder plötzliche Panik, Erstaunen oder das Gefühl, außer sich zu sein. Heute erkennen wir in solchen Symptomen die Spuren von wiederkehrenden Erinnerungen, die sich ihren Weg aus dem Körper suchen. Erinnerungen an das Unfassbare.
Ich träume noch immer vom Lager. Eine lange Nacht über Gulag-Frauen und ihre Kinder von Meinhard Stark. Es sprachen Lutz Riedel, Solveig Möhler, Rachel Comtesse, Peter Weiß, Heidi Treutler, Irina Wanker, Viktor Neumann und Sabine Falkenberg. Ton Ralf Perz und Susanne Harrazin. Regie Margot Litten, Rita Höhne. Redaktion Monika Künzel.